Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Die 100 besten Filme aller Zeiten.
Allerherzlichstes Willkommen zu einer neuen Ausgabe von 100 BFATS, die 100 besten Filme aller Zeiten. Endlich. Ich grüße sämtliches Publikum an den Hörfunkgeräten. Es ist bereits die 54. Folge.
Ja, das hat doch eine Weile gedauert, aber hat es ja auch gelohnt.
Ja, ein paar, hast du schön gesagt, ein paar haben wir noch vor uns. Also wir steigen endlich weiter diese Treppe hinauf oder hinab. Wie ist das eigentlich, wenn man von 100 runter?
Naja, oder also in den Folgen steigen wir nach oben und in den Platzierungen nach unten.
Nach unten.
Oder wie man es halt sieht. Ne?
Wie man es sehen möchte, weil wenn man vorne ist,
das Glas ist halb voll.
Das ist gut. Zu den Leuten gehöre ich nicht, deswegen
ich weiß.
War das schon schwierig für mich. Die Top 30 der 100 besten Filme, da kommen wir langsam hin. Das ist ja wirklich, also laut dieser bescheidenen Liste, ne, der 100 besten Filme zusammengestellt mit einer Vielzahl anderer Listenartikel und Abhandlungen über großes, kleines, kultiges und erfolgreiches, manchmal auch erfolgloses, aber schönes Kino. Also nochmal offiziell guten Tag, Herr Mayer.
Einen schönen guten Tag, Herr Kuhlmann.
Guten Tag an unsere heutige Filmpatin, Gästin. Hallo.
Hallo.
Hallöchen. Extra angereist aus dem schönen Leipzig, muss man auch mal sagen. Dafür erstmal schon mal Dankeschön. Juliane Gräfe, aber wir wissen, du möchtest gerne Juli genannt werden.
Ja, genau. Also so bin ich auch tatsächlich unter meinen KollegInnen besser bekannt als Jule Gräfe.
Ja.
Weshalb ich auch aufgrund meines Jobs und dieser Tatsache sogar zwei IMDb-Einträge habe, nämlich einmal als Juliane Gräfe und einmal als Jule Gräfe.
Ach, wirklich, Jule ist auch offiziell drin.
Gleich zweimal drin mit dem Spitznamen.
Dann hat man es geschafft, wenn man zwei IMDb-Einträge hat.
Und es war ja gerade Bahnstreik, aber du bist genau in der Pause gekommen aus Leipzig mit dem Zug.
Genau, ich bin Zugfahrerin durch und durch, weil ich ja bei meinen Projekten immer Autos fahren muss, deswegen habe ich selber keins. Und die Bahn hat es mir einfach gemacht, nur die U-Bahn in Berlin wollte nicht ganz so mitspielen.
Ah, irgendwas ist doch.
Das habe ich ja noch nie gehört. Na okay, und Wasser ist nass.
Aber die BVG liebt mich ja angeblich. Also,
ja, genau.
Ja, gut, die Werbeagentur ist gut, der Verkehr der Bahn, also der BVG, nicht so gut.
Ich habe mich ja ab und zu mal mit BVG, also mit Busfahrern auch unterhalten. Da haben sie mir immer wieder erzählt, man hat nur den Eindruck, dass etwas pünktlich kommt bei den Bussen, weil es so viele gibt.
Ja.
Der kommt zu einer pünktlichen Zeit, ist eigentlich der 10 Minuten vorher hätte da sein müssen.
Siehst du, so hat alles seine Berliner Richtigkeit.
Jule ist da. Jule gehört zum einen zu dieser, ja nicht mehr ganz so kleinen, wunderbaren, sehr feinen, elitären Gruppe von Menschen, die unseren Erfolgspodcast gerne hören, also gern und regelmäßig, sofern er auch gern und regelmäßig erscheint. danke erstmal dafür. Und dann bist du aber
eine Kollegin.
Über unsere Showfreundin, dazu kommen wir gleich, aber du bist über unsere Showfreundin Shari und Franzi tatsächlich, also über deren Podcast, sei hier Gast, der Podcast über Disney, bist du eine Podcast 1 Produktion, auf uns aufmerksam geworden. Also, gemordet.
Er ist beim achtsamen Morden hängen geblieben.
Beim achtsamen Morden. weil du da die Verpackung gehört hast oder weil du mich da gehört hast oder weil du da Shari oder Franzi
und Shari? Wie rum war es denn?
Wie war es?
Sag doch mal jetzt. Erst die Ladies, dann die Jungs oder
genau,
oder ungefähr.
Ladies first, ganz klar, wobei man da wiederum sagen muss, dass eigentlich alles anfing mit Dominik, dem Partner von Shari, weil ich, wie man unschwer erkennen kann, tätowiert bin und Dominik gefolgt bin und dann gesehen habe, dass Shari einen Disney Blog hat, damals ja noch.
Nein.
Bin ihr deswegen gefolgt, weil ich die Fotos einfach nur schön fand. Und dann haben die ja auch, glaube ich, kurz bevor ihr mit 100 BFATS angefangen habt, haben sie mit Sei hier Gast angefangen.
Und danach?
Danach erst?
Wir waren zuerst.
Ihr wart zuerst da.
Okay.
Dann war es so rum. Aber auf jeden Fall habe ich Sei hier Gast quasi von Folge 1 angehört und dort die Verpackung gehört und fand die Stimme sympathisch und fand das Konzept sympathisch und habe so gedacht, ja, dann höre ich doch jetzt mal bei den Männern vorbei. Ja. Und dann habe ich angefangen und habe bei Logenplatz natürlich nicht von Anfang an, aber dort immer gelegentlich reingehört. Mhm. Und aber 100 B-Fahrts, ich kann sagen, ich bin seit der ersten Sekunde dabei.
Yay, ja, da ist sie, wir haben sie gefunden. Ja,
auch eine schöne Bibliothek, wo man halt auch sagen kann, okay, ich hole mir jetzt mal den Film raus, bevor ich ihn mir angucke, wie auch immer. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ist ja nicht schlimm, ich habe einen guten Faden gefunden. Sei hier Gast, der Podcast über Disney ist ja wirklich eine tolle Produktion und das lieben wir auch heiß und inniglich. Wenn du ein Foto haben willst mit Franzi, sie ist nebenan als Pappaufsteller.
Ja, stimmt.
Das muss ich eigentlich auf jeden Fall noch machen.
Das müsstest du machen.
Weil, wie gesagt, meine Fotos mit Shari habe ich ja schon, ja, weil genau. Ich ja mich auch bei ihr tätowieren lasse.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut.
Die Welt ist dann doch klein. Ja, der Aufsteller ist hier, weil sie ja das Kind zur Welt gebracht hat und dann hat Shari immer Fotos mit dem Aufsteller gemacht. Ja.
Schön groß übrigens.
Ja.
Auch von mir liebe Grüße.
Wir hätten uns fast getroffen in der nächsten Woche, wenn es nach Paris geht. Und nach Disneyland, aber sie kann dann doch nicht. Also Shari schon, aber Franzi leider nein. Aber so ist es manchmal. Also alles, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, das ist ja jetzt schon mal ein guter Grund, eine Patenschaft zu übernehmen. Aber das muss man, also Mensch, tatsächlich sagen, du hast eine recht beeindruckende E-Mail-Signatur, finde ich. Die ist ja schon mal gut. Regieassistenz, Fiktion und Dokumentar. Set, Aufnahmeleitung, Fiktion, Aufnahmeleitung, Dokumentar. Also du bist da drin in dieser schönen Branche.
Ja, mittendrin statt nur dabei.
Mittendrin, das liest sich ja schon mal sehr gut. Du hast ja wirklich eine Menge Kerben im Gürtel. Ich habe einige rausgeschrieben, ne? Du hast mir das mal geschickt. Da habe ich gedacht, toll, so viel Zeit hat ja keiner durchzulesen hier, meine Güte. hast dich erstmal mit Theaterpädagogik beschäftigt, Theaterwissenschaften, hast einen Bachelor of Science, angewandte Medien, wie heißt es,
angewandte Medien und Kommunikationswissenschaften, genau. Und dort habe ich mich aber dann nochmal spezialisiert auf quasi traditionelle Medienproduktion, Film und auch noch PR, aber PR habe ich irgendwann, ist halt nicht so mein Steckenpferd.
Ja, okay. Also in die Produktionsassistenz gegangen, beziehungsweise in die Aufnahmeleitung und hast gearbeitet unter anderem. Also es ist eine schöne Liste. Ich zähle ein paar Produkte auf, aber da sind noch andere Produkte, aber müsst ihr mir vielleicht nochmal erklären. Also du hast Rosenheim-Cops gearbeitet, in aller Freundschaft, Wapo Bodensee. Super. Ich kann mich an eine Set-Einladung mal erinnern. Das hat leider nicht geklappt. Ich war so enthusiastisch, fand ich super. Tatort Dortmund, Saarbrücken hast du gemacht auch und Schloss Einstein. Mhm. Das ist ja auch, also für ARD, Arte, ZDF, Kika, MDR und sowas gearbeitet. Genau. Was ich toll finde, weil ich den dann auch gesehen habe letztes Jahr, du hast für Living Bach gearbeitet. Oder heißt es dann Living Back? Weil,
nein, heißt ja, Living Bach.
Genau. Weil es ja, also Living ist ja Englisch, soweit ich weiß. Ja,
aber nein. Johann Sebastian Bach wird weiterhin Johann Sebastian Bach heißen.
Gut, nicht, dass da einer um die Ecke kommt. du hast an Living Bach gearbeitet, der seit letzten November im Kino lief, beziehungsweise läuft. Ich habe nochmal nachgeguckt, der läuft ja immer noch im Kino.
Ja.
Tatsächlich.
Und das ist auch, ich will nicht sagen, auch zu unserer Überraschung, aber wir freuen uns doch sehr darüber, dass der Zuspruch sehr, sehr groß ist bei den Bach-Fans und auch bei Menschen, die sich generell gerne mit Musik oder insbesondere klassischer Musik auseinandersetzen.
Genau, und das muss man auch sagen, dass Dokumentarfilme halt in Deutschland jetzt halt nicht die Blockbuster sind einfach. Ne? Das ist schon toll, wenn man ein Publikum findet. Und es ist ein toller Film, es ist ein tolles Konzept, eben weltweit diese Fans da zu sehen.
Ja. Das hat auch Wellen geschlagen, ne? War ja auch in vielen Magazinen zu sehen, so Titelthesen, Temperamente und solche Sachen. Also die Idee war ziemlich gut und neu.
Ja, und wie gesagt, es war auch ein spannendes Arbeiten. Also ich hab ja eine Rolle gehabt, die jetzt nicht direkt mit am Set leider war. Also habe ja eher die ganze vorbereitende Kommunikation gemacht mit den Ländern. Also wir haben ja unter anderem in Paraguay, in Malaysia, in Japan, aber auch in der Schweiz gedreht. Und habe die vorbereitende Kommunikation gemacht, genau. Und deswegen habe das quasi damals auf meiner Vanreise schön am Strand von unterwegs machen können, während das Team unterwegs war. Und auch so war es halt auch für mich ganz schön zur Premiere, mal die Bilder in Gänze zu sehen. Ich hatte ja das Glück, letztes Jahr auch beim Bachfest mit vor zu sein, wo ein Teil unserer Protagonisten vor Ort war. Mhm. Leider nicht alle. Und wir freuen uns drauf, dieses Jahr zum Bachfest wird es nochmal ein Special Showing geben mit den ProtagonistInnen, die dieses Jahr nochmal da sein werden, was tatsächlich auch fast alle sind, die im Film zu sehen sind.
Genau. Toll, toll. Für die Freunde der klassischen Musik, Schloss Einstein, Carsten Blumenthal, den kenne ich noch vom Radio früher, ganz lieber Kollege, der spielt da ja auch mit. Aber bevor wir loslegen, nochmal ganz kurz die Frage, wie so deine Arbeit aussieht für Leute, die sich das nicht vorstellen können. Produktionsleitung, Aufnahmeleitung, was macht man da?
Genau, also die Produktionsabteilung eines Films, die ist quasi dafür verantwortlich oder dafür zuständig, dass administrativ, kreativ alles umgesetzt werden kann. Wir geben den Rahmen dafür, dass Regie, Kamera, SchauspielerInnen sich austoben können in bester Art und Weise. Und meine Hauptarbeit, also die Hauptposition, die ich belege, ist Set-Aufnahmeleitung. Und ich sage dann immer, ich bin die Infozentrale am Set. Bei mir laufen aus allen Abteilungen die Informationen zusammen. Ich sondiere das und gebe das quasi so wieder raus, damit am Ende alle da sind, wo sie zu sein haben. Aber sehe es auch als meine Aufgabe zum Beispiel, dafür da zu sein, dass sich jeder auch mit seinen Problemen oder vielleicht nicht so schönen Momenten aufgehoben fühlt und die Stimmung am Set oben zu halten. Mhm. Also da kommt auch ab und zu mal ein kleiner Scherz um die Ecke.
Da muss man aber auch ein bisschen Nerven haben, oder?
Ja, aus Stahl auf jeden Fall. Was dafür zu führt, dass ich heute hier sein kann, weil ich in den Wintermonaten meistens nie arbeite, um erst so mein Energielevel wieder aufzufüllen, weil die Arbeit, es sind viele Stunden, also gerade meine Abteilung hat zum Teil eher so um die 15, 16 Stunden Tage, wenn wir in einem Projekt sind und das dann halt so 6 bis 8 Wochen am Stück.
Also im Herbst wird er noch ganz gerne gedreht, ne? Wenn es so um depressive Filme geht und so, das ist oft im Herbst. Aber im Winter ist es einfach auch zu kalt, ne?
Ja, also einmal das, weiß ich nicht.
Ja, auch, also...
Es gibt genug Verrückte, die auch im Winter noch drehen.
Ja.
Es kommt immer drauf an, was...
Also wir hatten es letztes Jahr im Februar für die wundervolle Produktion 2 Minuten 24-7, die jetzt gerade aktuell in der ARD-Mediathek online gegangen ist.
Darauf wollte ich nämlich zum Beispiel hinaus. Das war einer der Titel, die ich jetzt gerade nicht aufgezählt habe. Erzähl mal was darüber, das klingt auch super interessant.
Eigentlich muss ich da quasi 2 Jahre vorher anfangen oder 2020 anfangen mit dem Projekt 2 Minuten. Das war damals, wenn ich mich richtig erinnere, eine Ausschreibung des MDRs zur Förderung von jungen AutorInnen, die Bock haben, dass ihr Projekt umgesetzt wird. Und damals hat Lisa Miller quasi mit ihrer Kurzserie 2 Minuten den Zuschlag bekommen. Mhm. Wir haben innerhalb von 6 Drehtagen diese 6 Folgen mit ungefähr 8 Minuten, glaube ich, im Durchschnitt gedreht. Und die war ziemlich erfolgreich, also war auch für den Grimme-Preis nominiert, war auch international, unter anderem im Soul als beste internationale Webserie nominiert. Und da hat sich der MDR gedacht, Mensch, da ist doch noch mehr zu holen, weil es geht halt ums Schwangerwerden, diese 2 Minuten. Was für Gedanken hat man, wenn der Schwangerschaftstest auf positiv umschlägt.
Ja, okay.
Und deswegen war dann jetzt die Idee da, die sich für das Kind entschieden haben, haben ja dann auch irgendwann ein Kind bekommen. Und deswegen sind wir jetzt 24/7 quasi bei den verschiedenen Arten und Weisen, wie Mutterschaft aussehen kann. Mhm. Warum man gerne Mutter ist, warum man auch gerne Mutter sein kann, aber trotzdem einen schlechten Tag haben kann. Und es versucht quasi wieder verschiedenste Personen abzuholen und eine breitere Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist eben, nur wenn man mal einen schlechten Tag hat, nicht gleich heißt, dass man eine Rabenmutter ist. Oder wenn man zum Beispiel ein Schreikind hat, das schreit halt 24 Stunden, dass man da auch mal kurz überfordert sein darf.
Genau, das hält niemand aus.
Genau, und dass es halt aber ganz oft auch dann Situationen gibt, wo Menschen nur einen sehr kleinen Ausschnitt mitbekommen und dann denken, darüber urteilen zu dürfen. Und ich glaube, das ist halt wieder eine Serie, die versucht, einfach Aufmerksamkeit und Awareness zu schaffen für ein besseres Miteinander. Also jeder hat seine Story und jeder hat sein Päckchen zu tragen.
Und Awareness können wir gut gebrauchen in diesen Zeiten, wo ich manchmal denke, was ist mit den Leuten los?
Gut auf den Punkt gebracht. Was ist mit den Menschen los? Was ist mit den Leuten los? Aber eins muss ich noch sagen, Klammer auf, für alle Fans der Gattung der Raben, also das ist halt leider weit verbreitet, dass Rabenmütter schlecht sind, aber das stimmt gar nicht. Die Natur ist da eigentlich ganz anders. Rabenmütter sind sehr, sehr fürsorgliche Mütter. Eigentlich sind es Eichhörnchenmütter. Viel, viel schlimmer. Aber du Eichhörnchenmutter zu sagen, das klingt irgendwie, das rollt nicht so gut von der Zunge.
Ja.
Du Eichhörnchenmutter, du.
Sowas schwirrt in meinem Kopf. Immer noch in meinem Kopf rum. Es tut mir leid. Nein, es ist ein tolles Projekt. Du hast gesagt, es ist jetzt schon in der Mediathek.
Genau, es ist quasi letzten Freitag am 26.01. online gegangen. Alle 6 Folgen. Eine Folge geht so zwischen 20, ich glaube, die längste sind 28 Minuten.
Doch, ja.
Genau, na, wir haben uns jetzt dafür entschieden, das ein bisschen länger zu machen, hatten zum Glück auch ein bisschen mehr als nur 6 Drehtage Zeit und hatten auch das Glück, dass bis auf eine Rolle auch alle von der ersten Staffel wieder mit dabei waren, also unter anderem auch Tanisha Abt oder die liebe Lena Lenke. Genau.
Ah, sehr schön. Toll.
Cool.
Toll. Es ist schön, dass du da bist. Wir kommen jetzt zu unserem Film, für den du die Patenschaft so gerne übernommen hast. Aber ich stelle immer noch so gerne eine Frage. Was war der allererste Film, den du im Kino gesehen hast?
Da denke ich jedes Mal drüber nach, wenn ihr diese Frage stellt. Tatsächlich kann ich das nicht 100% sicher sagen. Ich kann mich aber sehr klar an einen Film erinnern, der für mich die erste Erinnerung ist. Und das war ein Schweinchen namens Babe.
Oh! Sensation. Sensationell.
Wie alt bist du?
Das fragt man doch nicht, oder? Oh, darf man das wieder fragen?
Ich bin frische 35. Ah, und es war tatsächlich damals auch mein Geburtstag. Wir sind da zum Kindergeburtstag ins Kino gegangen und haben uns ein Schweinchen namens Babe angeguckt. Und daran kann ich mich sehr präsent erinnern. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass wir vielleicht vorher schon im Kino waren, aber daran habe ich keine Erinnerung.
Ja, aber das ist ja dann sehr beeindruckend gewesen, offensichtlich. Ist ja auch ein toller Film.
Ich war in den 70ern im Kino, du in den 80ern und dann, das ist halt auch ein anderer Einstieg. Dann
deswegen hast du so frech gefragt.
Genau.
Ist ja okay. Mein erster Film war das Dschungelbuch, auch nicht die Uraufführung, natürlich. Ja.
Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, Bernhard und Bianca war einer der ersten zwei Filme und Asterix und Obelix bei den, wo die Geister immer sind.
Wo die Geister, das war, das müssen wir eigentlich wissen.
Ja.
Sieg über Cäsar? Nee, kann es sein?
Kann sein, doch.
Kann sein. Also,
nee, ich glaube, Asterix und Obelix gegen Cäsar, da war ich im Kino. Das wäre
dann der war okay, dann später wahrscheinlich.
Okay. Ich finde es nochmal raus.
Find's doch bitte nochmal raus. Also desillusioniert bist du noch nicht, auch wenn die Branche eine harte Branche ist. Das finde ich ja mal gut.
Nö, weil ich...
dass du noch Spaß dran hast.
Ich mache meinen Job wirklich sehr, sehr gerne. Und ich glaube, das können auch all meine KollegInnen, würden das jetzt auch so unterschreiben, dass ich das gerne tue. Und das... ich auch immer wieder Momente habe, dass ich auch immer wieder merke, warum ich es mache und dass gerade solche Projekte wie auch Living Bach, so die halt wirklich einen Mehrwert haben, eine Nachhaltigkeit haben, die Menschen was mitgeben und auch Menschen ein Fenster öffnen, was sie vielleicht sonst nicht haben aufgrund von anderen Situationen.
Ja, toll. Das merkt man ja an, dass du Spaß hast.
Auf jeden Fall. Also wir versuchen ja auch schon eine Weile, dass du als Filmpatin mitmachen kannst, hier bei BFAZ. Immer wieder kam da was dazwischen, Krankheit, Urlaub, Pandemien, was auch immer. Endlich haben wir das geschafft. Auch danke nochmal, dass du extra hergefahren bist. Wir hoffen, du bist nicht allzu enttäuscht, weil wir haben halt ne Radio, Gesichter, Podcast, Körper, wie wir immer sagen.
Ja.
Du hast die Patenschaft für einige Filme angeboten tatsächlich, aber es war uns schon sehr wichtig, dass du zu diesem heutigen oder jetzigen Film dabei bist, dass das klappt. Verraten wir gleich, das erarbeiten wir. Du kannst, musst und sollst ja später noch genauer erklären, warum ausgerechnet dieser Film und wie das sein kann, dass du hier die Patenschaft machst. Also wirklich. Also beim letzten Mal hatten wir auf Platz 35 das mit dem Eisberg und den ollen Apple-Kahn und dieser wahnsinnig egoistischen Tante da, die den armen Leonardo DiCaprio nicht auf ihre schwimmende Tür lassen wollte.
Ja, und dieser Captain, der immer Gas gegeben hat.
Ja, genau. Fahren Sie schneller.
Übrigens ganz klar der Film, den ich auf jeden Fall am meisten gesehen habe. Ich hatte den damals als VHS. Ich durfte damals noch nicht mit ins Kino, weil ich noch zu jung war. Und ich habe ihn bei meiner Oma zum Teil zweimal am Tag geguckt. Ich habe dann zurückgespult und habe ihn nochmal angeschaut. Und ich konnte dann, als der Film zum 20-jährigen Jubiläum jetzt nochmal im Kino kam vor ein paar Jahren. Ich konnte den Text immer noch mitsprechen.
So ein toller Film. Deswegen war er auch auf Platz 35, Titanic von James Cameron. Heute kommen wir also jetzt ohne weitere Umschweife endlich zu führen. Du willst noch was vorwegnehmen?
Wenn wir James Cameron gerade hatten, dann kann man sagen, also, dass der Regisseur sich auch einen Namen gemacht hat, der jetzt kommt.
Hat er, stellenweise.
Ja. Mhm.
In diesem Jahr scheint es so zu sein, dass er endlich mal jetzt seinen... Wie heißt dieses Ding, diese goldene Statue da kriegt?
Das Bambi.
Das Bambi, genau. Fritz,
goldene Kamera. Himbeere wahrscheinlich nicht. Also auf Platz 34 befindet sich schlicht und ergreifend einer der besten Comic-Verfilmungen aller Zeiten, muss man sagen. Für einige, viele. Sogar der beste Comic-Helden-Blockbuster überhaupt aus der Welt von DC aus dem Jahre 2008. Herr Nolan, der Christopher Nolans düsteres, preisgekröntes, dazu später mehr, Heldenepos, The Dark Knight. Wir erinnern uns, ja? Wernigerode. Nee, wie heißt die Stadt? Gotham City. Gotham City bricht ja da langsam unter der Last der kriminellen Energie zusammen und Batman, der tut, was er kann, aber auch als dann noch dieser ominöse Joker auftaucht, da wird es dann richtig unmöglich, also scheint unmöglich, gegen das Böse da anzustinken. Dem Joker geht es auch gemeinerweise nicht um Reichtum oder Macht, sondern um das pure Chaos, Anarchie, alltagsfähig machen. Dabei zieht er ganz Gotham City da in seinen Plan mit hinein, seinen diabolischen, auch der strahlende Held, der Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent, der da an vielen Fronten gleichzeitig kämpfen muss. Der muss um sein eigenes Leben und seine Liebe bangen. Zu der gehört dann eben auch Rachel. Das ist so die Ex von dem Bruce, sag mal. Tatsächlich, Batman sieht sich also diesmal wieder mal seiner Identität und scheinbar unverwundbaren und unbesiegbaren Gegner gegenüber. In den Hauptrollen haben wir Morgan Freeman, Sir Michael Caine, Aaron Eckhart, Christian Bale und natürlich der unvergessene Heath Ledger. Ladies and Gentlemen, wir stürzen uns in den Trailer rein. Christopher Nolans Meilenstein-Blockbuster The Dark Knight.
Wo fangen wir an? Vor einem Jahr hätten diese Korps und Anwälte es nie gewagt, sich mit euch anzulegen. Ich meine, was ist passiert?
Und was schlägst du vor?
Ganz einfach. Tötet Batman. Hier ist meine Karte.
Bruce, das ist Harvey Dent.
Rachel hat mir alles über sie erzählt.
Das will ich nicht hoffen.
Du hast mal gesagt, wir könnten zusammen sein. Hast du es ernst gemeint?
Bruce, mach mich nicht zu deiner einzigen Hoffnung auf ein normales Leben.
Sie sind Alfred, richtig?
So ist es, Sir.
Irgendwelche psychotischen Ex-Freunde, auf die ich achten sollte?
Oh, Sie machen sich keine Vorstellung.
Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Wir sind das heutige Showprogramm.
Oh, guten Abend, meine Schöne. Sie sehen nervös aus.
Ich habe nun gesehen, was ich werden muss, um jemanden wie ihn aufzuhalten.
Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Ich verspreche Ihnen, die Dämmerung bricht an.
Und jetzt geht's los.
Komm her. Wenn ich diese Szene sehe, mit dieser Party, wo die das erste Mal auftauchen, der Joker und seine Clowns im wahrsten Sinne des Wortes, fallen mir schon wieder diese lustigen Funfacts ein, die wirklich diesen Film umschwirren, dass da der Michael Caine so fasziniert war, dass er seinen Text vergessen hat.
Aber
er ist auch nur ein Mensch.
Er ist auch nur ein Mensch mit Shell und Fang.
War das nicht der letzte Film von Heath Ledger?
Nein.
War er nicht, aber tatsächlich ist er kurz nach dem Ende der Dreharbeiten verstorben, als er aber schon im neuen Projekt drin war.
Ah, so war das.
Genau.
Das war
100 Punkte.
Die
Terry Gilliam.
Ja. Parnassus,
genau, das verrückte Kabinett des Dr. Parnassus.
Danke.
Hat er den zu Ende gedreht?
Nein, auch nicht. Und der, da wurde ja, dann haben sie doch den Gag gemacht, dass dieselbe Rolle dann von ganz vielen
war. Genau, unter anderem Johnny Depp
unter
war mit eingekauft. Also ich glaube, sie haben das Drehbuch leicht umgeschrieben, mit Zeitsprüngen gespielt, so dass es, oder mit, ja, dass man sozusagen die Rolle verändern konnte. Und ich glaube, er wurde durch nicht nur Johnny Depp, sondern insgesamt, glaube ich, 2 oder 3 weitere Personen ersetzt.
Genau. Eins will ich loswerden, also für mich tatsächlich, und jetzt mal gucken, wie viele Leute ihr Glas gegen ihre Lautsprecher oder gegen ihren Kopfhörer, je nachdem, wie sie das gustieren, hier werfen. Für mich ist und bleibt nur noch Michael Keaton der beste Batman. Aber das liegt vielleicht an meiner Generation.
Nee.
Darf ich sagen, wenigstens?
Sagen
darf ich zu meiner Meinung stehen?
Ja, ja.
Michael Keaton, der beste Batman, weil wahrscheinlich, ich war im perfekten Alter damals, als Batman von Tim Burton rauskam und ich den Michael Keaton sowieso so toll fand. Aber, that being said, ich weiß noch, wie ich aus der Pressevorführung von The Dark Knight rauskam, im Sony Center war das damals noch, im Sinister, was es nicht mehr gibt, hier in Berlin. Und ich war völlig fertig. Ich meinte so, Gott, war das gut, wie kann das so gut sein? Man hat es schwappte so richtig durch den Saal, dass man halt eben dieses Meisterwerk da erlebt hat, ne? So pures Kino, was da irgendwie Charakterstudie und Comic-Action und Drama und Polizei-Thriller in einem ist. Und der Soundtrack auch, war rauf und runter gehört, Hans Zimmer. Und insgesamt 5-mal habe ich mir dann im Kino angeguckt. Also es musste halt sein. Bevor wir zu Jule kommen, Herr Mayer, wie war's? Hast du im Kino gesehen?
Na, ich will Jule den Vortritt lassen. Ich war damals im Zoopalast, war auch genauso wie du komplett begeistert und völlig überfahren und dachte, was für ein geiler Film. Und der hat mich auch nachher wirklich beeindruckt. Das war was Neues.
Jule, im Filmpaten, Interview später dann, ne? Dann gehen wir da genauer rein. Aber wo hast du ihn das erste Mal gesehen? Wann, wo, wie?
Ich weiß, dass ich ihn im Kino gesehen habe und ich bin der festen Überzeugung, es war meine Heimatstadt in den Lindenlichtspielen Ilmenau, wo ich ihn im großen Kinosaal das allererste Mal gesehen habe. Dann habe ich ihn nochmal während meiner Uni-Zeit im Hochschulkino gesehen. Genau, aber das waren so die 2 Kinoereignisse mit diesem Film.
Haben wir schon gesagt, ne, unzählige Fun Facts, ne, wenn man da nochmal recherchiert, also ich habe sowieso schon, viele Sachen sind noch hängen geblieben bei mir, aber dann guckt man ja trotzdem immer wieder nach und es ist halt so, diese ganze Portale und ganze Plattform, diese ganzen Essays und sowas, die geschrieben wurden. Es ist eine schier unglaubliche Masse. Ich habe mich da so auf 20, 22, 23 mal eingeschossen wieder. Hast du auch ein paar mitgebracht oder hast du sie so im Kopf so?
Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass du die auch alle weißt.
Wahrscheinlich. Also, wir können
weil ich habe ja da das Gefühl, man kann dir ja eh nichts vormachen.
Naja, also ja, manchmal.
Vorbereitung ist alles, ne?
Ja. Gibt es auch Sachen halt, die mich dann auch überraschen und so. Und es ist schon sehr oft, dass ich da sitze und denke so, ja klar, das wusste ich oder das habe ich schon mitbekommen. Aber dieser Bad Talk, verstehst du, der Gag, nicht TED Talk, sondern Bad Talk, den muss ich ja nicht alleine machen. Aber wie gesagt, immer reinspringen. Ne? Also Fun Facts sind ja bei uns folgendermaßen aufgebaut. Ne? Also die Anfänge, das Skript und so weiter. Die Inzeption sozusagen. Besetzung, Dreharbeiten, dann die Produktion im Allgemeinen, dann Budget am Ende, Boxoffice und Erfolge und so weiter.
Ja.
Also, los ging es ja damit, dass es eigentlich gar nicht losgehen sollte, weil der Nolan gar keinen Bock hatte, eigentlich drauf das zu machen. Ne? Also, Batman Begins war so ein Erfolg, auch kritikermäßig, dass es unausweichlich war, ein Sequel zu machen, aber Nolan gesagt hat, so, na, ich möchte doch nicht in einem Franchise drin hängen und sowas, ich bin doch ein kreativer Kopf, ich möchte da nicht mit drin gefangen sein. Und die haben ihn aber trotzdem überredet, die Herren und Damen oder Damen und Herren von Warner Brothers, und haben gesagt, komm, du hast doch bestimmt eine richtig gute Idee. Also das haben sie schon zu ihm gesagt, sie meinten, da ist doch bestimmt ein Ansatz, der dir gefällt und den du unbedingt machen möchtest. Und da hat er halt natürlich den Joker genannt und meinte, aber, wenn,
den davor hat er ja auch gemacht,
Batman. Ja, ja, genau, sag ich. Also, genau. Aber er wollte dann eben kein Sequel machen. Also er wollte nicht weitermachen eigentlich. Ja. Aber hat er gesagt, naja, wenn dann der Joker, ne? Es war zwar der Gag eingebaut am Ende vom ersten Teil und sowas, aber da stand es noch nicht hundertprozentig fest. Die haben natürlich auch während der Produktion schon zu ihm gesagt, Mensch, wie geht's weiter? Und da hat er sich halt noch mit Händen und Füßen gewehrt, aber dann das eingesehen. Und er wollte einen Joker-Film machen, den haben wir dann bekommen. Es ist der allererste Batman-Film, bei dem eine ganz bestimmte Sache fehlt. Na, wer kommt drauf? Nicht Robin sagen. Nicht Robin, meine ich nicht. Nicht Robin. Ist viel blöder, die Frage. Ist viel, viel blöder.
Sag's.
Hat mit dem Titel zu tun. Das ist der erste Batman-Film, wo das Wort Batman nicht im Titel vorkommt.
Ja. The Dark Knight. Ja.
Ja, sorry. Die Einflüsse für den Film. Hast du darüber gehört, Jule, worauf sich da Chris Nolan da bezogen hat? Er hat ganz viel 40er-Jahre-Filme geguckt, ganz ja, viel und aber noch
da,
ältere.
Genau, aber in der Konzeption, muss ich sagen, bin ich nicht ganz so gut vorbereitet.
Das geht. Ich wollte dich jetzt ja auch nicht unter den Bus werfen, wie man in Amerika sagt, sondern ich wollte dir das nur sagen, dass du kannst doch jederzeit immer schreien, Moment mal, hast du gewusst,
ich rede dazwischen, ansonsten höre ich dir gerne zu.
Wenn dir was einfällt, kannst du sagen, und kann ich auch sagen, siehst du, das wollte ich in 2 Stunden erzählen. Der hat sich vor allen Dingen auf alte Filme konzentriert, dann auf die allererste Ausgabe, wo der Joker vorkam, das war 1940, die allererste Batman, also DC Comics Ausgabe. Außerdem hat er sich inspirieren lassen von dem Stummfilmklassiker Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang, ne? Kennen wir alle. Hat jeder in seiner Sammlung 1933.
Doch, ich kenne ihn wirklich.
Toller Film. Ja. Ist der nicht sogar, steht der nicht sogar irgendwo hinter dir?
Kann sein. Ein
paar Fritz Lang Sachen haben wir schon. Worauf Nolan auch keinen Bock hatte, war diese Origin-Sache. Ne?
Genau.
Also dieses, so wie Jack Nicholson so legendär da in die Säure da gefallen ist und dann geht er zu dem Typ da im Hinterhof und lässt sich da zurecht. Und das wollte er nicht, keine Origin-Story, keine Hintergrundgeschichte. Der Joker sollte da sein als Gegenstück, der sollte eben schon der Bösewicht sein, der er ist. Und dann so ein bisschen rumspielen vielleicht mit seiner Entstehungsgeschichte. Es war wichtiger, dass eben Batman und Harvey Dent eben direkt mit ihm zusammen treffen müssen, auf ihn treffen müssen. Und die Verwandlung von Harvey Dent zu Two-Face, das fand Nolan sehr, sehr viel interessanter. Und es war auch eigentlich auch in einigen Drehbuchfassungen halt auch noch ein bisschen größer. Und es gab sogar auch mal die Idee, Mensch, vielleicht sind es auch 2 Filme, vielleicht müssen wir die jetzt schon zusammenpacken. Aber die Idee war eigentlich so gut und das passt schön. Und dass eben dann Batman sich opfert für Harvey Dent und so weiter. Vielleicht spoilern wir eigentlich oder hat schon jeder den Film
also gesehen? Also wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat, weiß ich. Also es ist jetzt also so 16 Jahre her, dann weiß ich jetzt auch nicht.
Es gibt Leute, die haben von Winde verweht noch nicht gesehen. Also da muss man auch aufpassen. Also das Casting für den Joker haben sich natürlich viele Interessen gemeldet.
Unter anderem ja Robin Williams wollte ja.
Robin Williams unter anderem hat das auch vorgeschlagen. Der hatte aber auch ein bisschen mehr mit dem Riddler kokettiert.
Ja, genau. Aber es war ja auch, glaube ich, so, dass das für Nolan auch gar nicht in Frage kam, weil für ihn eigentlich Heath Ledger sehr klar im Kopf war, genau, dass er ihn haben will.
Also alle, die sich mit Drogen oder sonst wie um die Ecke gebracht haben, die hatten da Bock auf die Rolle.
Naja, Adrian Brody lebt noch, soweit ich weiß. Paul Bettany hatte auch Lust und Steve Carell wollte auch. Die haben auch alle Videos geschickt, also ne, Initiativbewerbung oder wie man sowas nennt. Und Nolan hat sich auch das angeguckt alles und so und hat sich das auch überlegt, so ein bisschen so für ungefähr, glaube ich, 3 bis 4 Sekunden. Hat dann immer gesagt, ja, aber wir machen das mit dem Heath Ledger. Was nicht alle gut fanden.
Ja.
Was natürlich bei Warner Brothers auch erstmal die Alarmsirenen dann anging. Meinten so, 10 Dinge, die ich an dir hasse und so. Ich weiß jetzt auch nicht, Casanova.
Brokeback Mountain war doch auch mit dem,
Brokeback Mountain ja schon, aber trotzdem bei dieser ikonischen Rolle vom Joker, da haben nicht alle Hurra geschrien. Und auch Michael Caine, Sir Michael Caine unter anderem, hat ja auch gesagt, das wird nicht funktionieren. Also ich glaube nicht, dass dieser Film funktioniert.
Ich glaube auch, dass man im Vorfeld ihn da nicht so gesehen hat und ihn da auch nicht so reingedacht hat. Also wie er diese Rolle gespielt und brilliert hat, das war so einmalig, als hätte er sein ganzes Leben darauf gewartet, diesen irren Freak, den Joker, zu spielen. Und was natürlich auch bei der Rolle noch mit reinspielt, finde ich, ist auch die Maske gewesen, ne, die auch besonders gut war.
Dieses Design, genau.
Das war ja auch tatsächlich Heath Ledgers Idee. Also, dass er ja damit ankam und Nolan das so gut fand, dass er dann zum Maskenbild gesagt hat, so, genau so soll das werden, genau, und nicht anders.
Basierte das nicht auch auf einer lebenden Person irgendwie, jemand, der so eine Verletzung hatte, und Heath Ledger hat das sogar aus dem Team. Hätte man auch nochmal checken können. Aber ich fand es interessant, dass eben tatsächlich Michael Caine auch wirklich auch offen das gesagt hat, dass er glaubt, dass der Film auch so mit dem Drehbuch, das funktioniert nicht richtig, und der Joker, das ist so eine große Figur, und Jack Nicholson hat es so gut gemacht.
Ja.
Man versucht nicht Jack nachzumachen, und dann hat er aber eben Heath Ledger erlebt und hat nur noch gesagt, so, ja, okay, gut. Ja, okay, funktioniert, okay.
Ich finde, dass beide auch für sich stehen, dass man die gar nicht vergleichen kann und auch nicht muss.
Absolut. Absolut. Und ich habe ja auch zu denjenigen gehört, die, was heißt auch, ich habe zu denjenigen gehört, die gesagt haben, Mensch, Heath Ledger ist ein geiler Typ, weil ich Two Hands damals in Australien gesehen habe. Einen seiner ersten Filme, Two Hands, mitschreiben, Two Hands, zwei Hände, unbedingt gucken, 1999, sensationeller Film, kleiner australischer Film, ganz verrückter Film auch, aber da war schon sensationell gut. Und alles, was danach kam hier, Ritter aus Leidenschaft.
Ja.
Der viel, viel besser ist, als man eigentlich hätte.
Als man glauben würde.
Und als man, ne, so mit hier We Will Rock You von Queen und sowas.
Ja, also das ist Unterhaltung, ne?
Kann man sich angucken. Wirklich ein toller Film. Und ich finde die Vorbereitungsphase, die dann Heath Ledger da eingeschlagen hat, auch super interessant. Du wirst es wissen, der hat sich ja eingeschlossen quasi in diesem Hotel. Einen Monat, sagt man. Manche haben gesagt, das war bestimmt ein halbes Jahr, Blödsinn alles, ne? So viel Zeit hat man ja auch nicht. Aber dass er dann auch als Joker eben dieses Tagebuch geführt hat und so weiter. Und es gibt mehrere Versionen, warum er mit dem Spucken macht und sowas, mit dem Zunge blecken und sowas. Also einmal, dass es am Make-up lag, an der Maske.
Genau, das ist so das, was ja am weitesten, glaube ich, verbreitet ist.
Es gibt auch eine interessante Geschichte, fand ich toll, dass er in diesem Hotel halt viele Dokumentationen gesehen hat und unter anderem da auch was über Eidechsen war. Und da fand er das so toll. Ich weiß nicht, welche ich toller finde. Ich glaube, ich möchte die mit der Eidechse besser finden. Weil das mit dem Make-up, das ist mir zu.
Ja, wobei ich da aber wiederum denke, wenn das Make-up schon bei Heath Ledger angefangen hat, vielleicht war das von vornherein seine Idee, das Make-up so zu konzipieren, dass es ihm gar keine andere Möglichkeit lässt.
Dass es ihn auch nervt, ne? Dass
es halt so wirklich so ein Tick ist, der so, weil wenn man ihn ja auch spielen sieht in seiner Rolle dann letztendlich.
Es gibt auch ein paar Spielfilme, wo so brutale Szenen drin sind, wo jemand mit dem Messer in den Mund geht und dann da einen Schnitt macht an der Stelle. Ne?
Ich weiß nicht, das ist ein bisschen Mandela-Effekt übrigens. Ne? Wir hören und sehen ja gleich mal eine der berühmtesten Szenen. Wenn wir schon so viel über Heath Ledger reden, müssen wir uns auch diese Szene angucken. Aber das ist so ein bisschen Mandela-Effekt, weil man glaubt, das gesehen zu haben. Mhm. Ich kann mich an Menschen erinnern, die meinen so, ja, und dann die krasse Szene, wenn er dem einen Gangster halt so den Mund auch so aufschlitzt und so und das Blut. Und ich so, das sieht man überhaupt nicht.
Ja.
Der schneidet weg. Aber du denkst, du hast es gesehen. Du denkst, du hast die tote Mutter von Bambi da liegen sehen, aber du siehst sie gar nicht. Ja. Du hast sie nie gesehen. Und genauso ist es mit dem Bleistift, Spoiler. Da denkt man auch so, dass man irgendwie noch Blut sieht oder irgendwie sowas. Ne? Aber er haut ja nur den Kopf auf den Tisch und lässt mit seinem Zaubertrick diesen Stift verschwinden. Wir gucken uns diese Szene mal an. Da weiß ich noch, dass im Kino war, eigentlich wollte man, es war so eine Mischung aus, man will applaudieren und komplett durchdrehen vor Freude, aber es war halt irgendwie auch Totenstille, weil es halt so intensiv und so gut war. Das ist die erste richtig lange Szene mit ihm, abgesehen vom Intro, ne, wo man ja noch nicht so viel von ihm sieht, bis er die Maske abnimmt. Ja, das ist die Szene mit diesem großen Mafia-Treffen, also die ganzen Gangster-Bosse von Gotham City treffen sich und überlegen, wie es jetzt weitergeht, wie sie vorgehen sollen, und einer davon ist der Fernseher. Ist per Fernseher, per Video dazugeschaltet.
Mr. Lau.
Und unterhalten sich diese Gangster, und dann kommt eben der große Auftritt vom Joker, und das ziehen wir uns jetzt rein.
Seien Sie beruhigt, Ihr Geld ist sicher. Und ich dachte, meine Witze wären schlecht.
Sag mir einen Grund, warum ich ihm verbieten soll, dir den Kopf abzuschlagen.
Wie wär's mit einem Zaubertrick? Ich lass diesen Bleistift verschwinden. Tada! Er ist verschwunden. Oh, und übrigens, der Anzug, der war nicht billig. Solltet ihr wissen, ihr habt ihn bezahlt.
Sirze! Ich will hören, seinen Vorschlag.
Drehen wir die Uhren ein Jahr zurück. Diese Cops und Anwälte hätten keinen von euch auch nur schief angesehen. Ich meine, was ist passiert? Sind euch die Eier abgefallen? Hm? Seht ihr einen Kerl wie ich?
Ein Freak.
Ein Kerl wie ich. Hört zu. Ich weiß, wieso ihr das macht, wieso ihr eure kleinen Gruppentherapiesitzungen am helllichten Tag abhaltet. Ich weiß, wieso ihr Angst habt, nachts rauszugehen. Batman. Seht ihr, Batman hat Gotham euer wahres Gesicht gezeigt, bedauerlicherweise. Dent, er ist nur der Anfang. Und was den sogenannten Plan von dem Fernseher angeht. Batman hat keinen Zuständigkeitsbereich. Er findet ihn und wird ihn singen lassen. Ich erkenne Verräter, wenn ich sie sehe. Und
was du schlagst vor?
Ganz simpel, wir töten Batman.
Ganz einfach, wir töten Batman.
Ja, es war nie einfacher.
Was ich damals ein bisschen merkwürdig fand, ich war so hin und her gerissen, war auf der einen Seite natürlich Heath Ledgers Tod, also diese ganze Geschichte, so groß über dem Film stand, und ich dann nicht sauer, aber ich dachte so, Mensch, können wir auch bitte dran denken, wie toll dieser Film ist, ne? Da sind auch, also alle anderen spielen sich auch die Seele aus dem Leib, und auf der anderen Seite wollte ich aber auch natürlich nicht, dass man das übersieht, wie gut Heath Ledger ist, ne? Also das sollte das gar nicht schmälern, diese Geschichte. Ich war immer so, ja, unterhalten wir uns über den Film, aber unterhalten wir uns auch über Heath Ledger und so, und das ging immer so ein bisschen hin und her, und für mich war, wäre schön gewesen, wenn er noch lebt und den Oscar in die Hand gedrückt bekommen hätte.
Das, ne? Auf jeden Fall.
Ist natürlich eine blöde Sache, genau, zu sagen.
Hast du was vorweggenommen? Er hat den Oscar bekommen.
Ja.
Und ich finde auch mal, das war die Nebenrolle, ne?
Ja, ja.
Wenn sich eine Nebenrolle anfühlt wie eine Hauptrolle, dann geht es auf jeden Fall in Richtung Oscar.
Hat man einiges richtig gemacht.
Genau.
Aber wisst ihr, was ich meinte? Ist natürlich sehr naiv und blöd, sowas zu sagen, aber also, dass man möchte, dass er lebt. Klar möchte man, dass er lebt. Es schwang immer auch so ein bisschen, und das fand ich eben so schade, dieses, ja, jetzt ist er gestorben, das ist eine tragische Geschichte, und jetzt geben wir ihm einen Oscar oder sowas. Das schwang bei so Leuten mit, die den Film, es gab ja Leute, die den Film nicht gut fanden. Ja, der hat's gegeben.
Rückblickend, wenn der nicht für die Rolle einen Oscar bekommt, für was bekommt man denn dann einen Oscar? Also bitte.
Ja, ja, schon klar. Es war ja eben auch sensationell.
The Revenant, da hat sich ja allerdings auch die Seele aus dem Leib gespielt, um endlich den Oscar zu bekommen, und der Film war so ekelhaft. Und
ja, aber da gibt's Leute, die haben gesagt, er hat sich nur vom Bär durch die Gegend schmeißen lassen. Und davon
also da hat er dann auch verdient.
Der DiCaprio.
Bei The Wolf of Wall Street eigentlich auch schon, aber
ja,
also
das
war ein Oscar, ganz klar.
Das war ein Oscar.
Definitiv. Und ich meine, man sagt ja auch immer, gerade so in der künstlerischen Szene, dass wenn man eine Rolle so überzeugend spielen kann, der Wahnsinn halt vielleicht wirklich ein bisschen in ihm drin gesteckt hat. Weil, also hätte er mit, also ohne seine geistige Gesundheit diese Rolle vielleicht so spielen können, also
Das ist schwierig mit der Biografie, ne? Weil
genau.
Das war aber auch zu plump, eben zu sagen, dass diese Rolle so krass war, dass er deswegen sie umgebracht hat. Das stimmt halt nicht. Nee, er war halt vorher krank. Aber eben, wenn dann solche Menschen dann auch noch quasi, dir geht's schon schlecht.
Ja.
Dann guck dir doch lieber Dumbo an, anstatt halt irgendwie noch einen traurigen Film oder einen Film über
Suizid. Da bin ich gerade auch nicht auf dem Laufenden. Hat er sich umgebracht oder ist er an einer Überdosis gestorben? Oder beides?
Also ich glaube, es schwingt so die Mischung aus beiden mit, weil schon länger bekannt war, dass er mit starken Depressionen zu kämpfen hatte. Eben
sehr krank war.
Ja.
Und die Mischung da, die er sich dazu geführt hat und so, das war auch
alles nicht tödlich, wirklich, auf jeden richtig. Fall, ja. Okay. Ja.
Genau. Schade. So, ja. The show must go on. Die Rolle des Harvey Dent, wow.
Da weiter. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, da, wenn ich mir die Liste angucke, wer dafür noch angedacht war, also unter anderem Ryan Phillippe, Matt Damon, Mark Ruffalo, bin ich mit dabei sehr zufrieden, weil ich mir zum Beispiel vor allen Dingen einen Ryan Phillippe hätte ich mir in der Rolle nicht vorstellen
gar
können.
Gar nicht.
Also das...
Gar nicht. Aaron Eckhart fand ich sowieso super gut. Toller Film, der... die Hauptrolle gespielt hat in einem von meinen absoluten Lieblings Guilty Pleasures, The Core. Ein so schrecklicher Film, den ich heiß und inniglich liebe, da fand ich ihn schon ganz toll. Mhm. Aber eben halt auch Thank You for Smoking und so, diese Sachen. Ne? Einfach toller Schauspieler. Und da war es auch sofort so, ja klar, muss er ihn spielen, Mark Ruffalo war wahnsinnig nah dran, ne? Also der hat auch richtig Bock da drauf.
Ja.
Aber auch da hat er ja keine Chance gegen Eckhart gehabt, weil eben ja auch Nolan so ein Fan war von Aaron Eckhart und auch immer mit ihm zusammenarbeiten wollte und es aber nicht so richtig geklappt hat. Das immer nicht.
Und ich glaube, das wäre auch ein ganz, ganz harter Tropfen für viele Marvel-Fans gewesen, weil DC und Marvel verstehen sich ja in der realen Welt nicht immer so gut. Und wenn dann der Hulk auf einmal...
Da war er noch nicht, der Hulk.
Genau, aber das hätte ihm vielleicht dann den Weg dahin verbaut, weil das wäre dann nicht mehr möglich gewesen, glaube ich. Weil ich glaube, dass da DC und Marvel schon sehr klar ihre Linie fahren.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber Mark Ruffalo soll ja tatsächlich halt, der ist ja sogar hingefahren.
Ja.
Also auch uneingeladen zum Casting, soweit ich gelesen habe, dass er halt hin ist und er hatte schon richtig Bock auf diese Rolle, aber keine Chance. Also es ist auch besser so, dass es gelaufen ist.
Dann hat
er
den Hulk rausgeholt.
Und ist super Hulk geworden.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Harvey Dent Darstellung basiert auf welcher wirklichen echten Figur? Popquiz zwischendurch.
Harvey Dents Figur?
Die Darstellung von Aaron Eckhart von Harvey Dent basiert auf welcher Figur aus dem wahren Leben?
Ja, ein ist Politiker, so ein Fun, oder?
Genau, ist so ein Fun Fact.
Also vielleicht sowas wie.
Lass es kommen. Ich gebe dir einen Tipp, schon tot.
Ja, ich komme gar nicht auf den Namen. Das ist
ich gebe dir noch einen Tipp, schon lange tot.
Ja,
ich gebe dir noch einen Tipp.
War in Berlin.
Nee, Bruder.
Nicht. Der Bruder hätte ich nämlich jetzt gesagt.
Robert F. Kennedy. Da hat sich Aaron Eckhart dran orientiert für diese Darstellung von Harvey Dent. Was uns nicht auffällt.
Doch.
Ja, dir, du als alter Robert F. Kennedy.
Es gab mal eine Serie über die Kennedy Brothers. Ja. Das war in den 70ern oder 80ern. Und da hat der Hauptdarsteller mit ihm Ähnlichkeit gehabt.
Mit Aaron Eckhart oder mit Robert?
Mit Aaron Eckhart.
Ach echt, okay. Ganz witzig. Und da hast du gedacht, oh wow, jetzt machen die das nochmal so?
Ja, und
das ist ja ein Deep Dive. Das ist
schon so ein bisschen spürbar.
Okay, ich fand super interessant, auf was für Ideen die halt immer wieder kommen, ne? Die Schauspieler, was sie halt dann so denken, so was ihr Mechanismus ist. Klar kann man das weglächeln und sagen so, ach Gott, ihr Method Actor oder was auch immer. Ja. Aber wenn jemand einen bestimmten Prozess gefunden hat und es dann funktioniert, wenn jemand halt nicht gut ist und mir dann hinterher erzählt, naja, ich wollte so sein wie Jared Leto, dann okay, hat nicht funktioniert, aber jeder mag seinen Prozess haben. Und wenn dann eben so Leute wie Aaron Eckhart sagen, ich habe das auf Robert F. Kennedy basiert, okay. Weil die Rolle an sich hat ja funktioniert.
Ja.
Maggie Gyllenhaal.
Nachfolgerin von Katie Holmes.
Möchtest du erzählen, warum Katie Holmes nicht dabei ist? Die hat im ersten Teil Rachel gespielt.
Genau.
Weißt du es?
Ja, genau. Sie hat abgesagt, weil sie dachte, dass sie den größeren Erfolg an der Seite von Diane Keaton und Queen Latifah hat. Ich komme gerade nicht auf den Mad Money.
Der große Blockbuster, Mad Money.
Ich glaube, das ist ein bisschen daneben gegangen.
Ja, aber so ist das manchmal, ne? Dass die Leute sagen, nee, ich fand's doof oder irgendwie.
Sie hat ja gesagt, dass sie eine ganz, ganz tolle Erfahrung hatte mit dem Batman Begins, aber sie hat halt ihre größere Karrierechance einfach in dem anderen Film gesehen.
Ja, Wahnsinn. War sie damals noch mit Tom Cruise zusammen?
Zu dem 2008, weiß ich gar nicht. War das noch da, zu der Zeit?
Flausen in den Kopf gesetzt.
Ja.
Kann sein,
also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ja, wie gesagt, also Tom Cruise auch nicht mehr so, ich kann mir den nicht mehr so angucken.
Ist schade.
Das sagt meine Frau auch.
Das ist schade. Ja, schade.
Aber ich gucke ihn immer noch ganz gerne.
Ich gucke ihn super gerne.
Aber ja.
Also da, weil da kann ich es abschalten, also alles drumherum. Westernhagen gucke ich nicht mehr live gerne.
Ja, ich höre das schon, dass der Scientologe ist und das finde ich auch ganz krass und daneben. Ja. Aber trotzdem als Schauspieler finde ich.
Aber weißt du, wer alle Scientologen sind?
Ja, zu viele Leute.
Also das ist, also, ja. So.
Aber da machen wir jetzt auch ein Rad auf, das machen wir mal ganz schön. Ja, genau. Machen wir wieder eine andere Ecke. Also Katie war auf jeden Fall nicht dabei. Katie war,
und das Gemeine ist ja, bevor die, also als die Besetzungslisten rauskamen, weiß ich noch, dass ich gesagt habe, ja klar nimmt er die Nolan nicht, die Katie Holmes nochmal, weil die war einfach nicht gut genug dafür. So, Arschloch. Das ist ja klar. Und dann habe ich ja später gelesen, so, oh, ach so, die macht was anderes.
Ach, die okay, wollte der, gar nicht.
Aber,
so.
Aber eben Emily Blunt und Rachel McAdams haben sie ja auch irgendwie da überlegt, ob die da einspringen könnten. Rachel McAdams kann ich mir nicht vorstellen. Die mag ich sehr, aber das ja. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Aber das ist wieder so eine Typfrage, weil sie haben es schon geschafft, dass also dass der Typ, ich meine, das macht natürlich auch viel Maske Kostüm, das darf man nie außer Acht lassen, aber das ist, dass der Sprung von Batman Begins zu The Dark Knight in dieser weiblichen Rolle nicht extrem ist. Also sie haben es schon geschafft, dass man das ist irgendwie eins genau, ja. Dass es nicht wegguckt.
Mich hat es überhaupt nicht gestört. Klar, es ist immer unschön, wenn man Schauspieler austauschen muss ja. Oder austauscht, aus welchen Gründen auch immer. Aber mich hat es da nicht gestört, weil ich sie halt auch eben so gut finde. Das hat sie gut gemacht und nicht nur Nolan überzeugt, sondern auch den Rest der Welt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Abgesehen vom Erfolg war ja The Dark Knight auch ein Meilenstein, eben sowieso auf mehreren Ebenen. Viel on Location gedreht auch und so weiter. Und dann eben diese IMAX-Geschichte.
Ja.
Dass Nolan gesagt hat, wir machen hier Teile in IMAX. Besonders diese Eröffnungssequenz. Komplett mit IMAX-Kameras gedreht und der war der erste tatschlich. Ja. Und ich gedacht habe, so ist er nicht voll schon.
Also es gab und diese IMAX-Kinos vorher und.
Ja, IMAX gab es schon lange, aber Nolan ist der erste, der für diese Art Spielfilm gesagt hat, so wir nehmen jetzt IMAX-Kameras.
Genau. Und damals gab es ja noch nicht so viele, was ja dann auch ein bisschen hinten losging. Unter anderem bei den Aufnahmen, was relativ am Ende dann ist, wenn die sich dieser Kampf zwischen den Clowns und den Doktoren in diesem Gebäude, da ist eine von vier IMAX-Kameras kaputt gegangen.
Oh.
Was jetzt erstmal für einen Außenstehenden ja gut ist, eine Kamera kaputt gegangen, aber damals gab es nicht so viele und die hat halt einfach mal eine Viertelmillion Dollar gekostet.
Das fanden die Leute von IMAX gar nicht gut. Bei dem Anruf wäre ich gerne dabei
Kamera
gewesen.
Kaputt.
Hier ist Christopher Nolan. Danke nochmal für die Kameras. Wie viel braucht ihr zurück? Alle vier. Ich hätte drei im Angebot.
Aber vielleicht kann man aus der einen noch was basteln.
Ich meine, bescheiden wie er ist, ne, hat er halt gesagt, dass eben diese bestimmten Szenen, die sieht er in IMAX und bei ihm wusste man, und das weiß man jetzt noch sehr viel mehr nach all den Jahren, dass es eben kein Gimmick war einfach für ihn, dass er nicht gesagt hat, so, oh komm, hier ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, hier komm, dann machen wir hier mal ein bisschen mit IMAX. Und deswegen hat er das gemacht und dann ja eben halt auch immer mehr, auch in den darauffolgenden Filmen, immer mehr.
Er ist ja auch jemand, der total gerne experimentiert, ne, der vorletzten Sommer in der Pandemie rauskam,
Tenet.
Wo die Zeit rückwärts läuft, auch der Wahnsinn. Ne?
Tenet.
Also mit sowas Tenet. Zu spielen im Film, dass Zeit rückwärts läuft und du vorwärts und rückwärts agierst, das fand ich schon ziemlich
geil. Ja gut, aber Zeit geil. Ist ja für ihn generell.
Ja, in das all ist sein
Thema. Inception, Interstellar und sowas immer mit der Zeit. Und Tenet war, ja klar, also das war ist einer dieser Filme, den ich zu 100% verstanden habe, aber eben auch so gar nicht. Das ist,
das ging ja vielen so.
Genau, das war das Faszinierende, das war dass er
das so
ein Thema genommen hat. Ist ja eigentlich auch so wie bei Oppenheimer, ne? Dass man weiß, was passiert und man weiß auch, worauf es hinausläuft, aber die stehen halt da und reden über Physik, was ich weiß, diese ganzen Dinge und atomar und Fissling und was ich was alles und Fission und bla bla bla. Und ich denke so, ja, ich weiß. Was? Keine Ahnung. Was man nicht. Musst du auch erstmal schaffen, 3 Stunden Film, wo Leute auf Tafeln zeigen und reden. Und draußen einen Blockbuster machen.
Ja, und dass man am Ende trotzdem sagt, scheiße, den muss ich mir nochmal angucken. Ja,
wow. Genau. Ich habe Oppenheimer 2-mal im Kino gesehen und jetzt inzwischen 3-mal zu Hause so.
Mhm. Das habe ich noch nicht geschafft.
Oh Gott, Robert Downey Jr., die sind alle so gut. Mhm. Und wenn die nur so 2-mal durchs Bild laufen. Dark Knight. The Dark Knight. Einige unwissende Menschen, das fand ich faszinierend. Ich kann mich nämlich an die Foren noch erinnern. Die haben sich darüber aufgeregt, dass ja schon, also in Batman Begins war das ja schon nicht mehr so dieses gotische Gotham, was Tim Burton gemacht hat, ne? Also auch aus den Comicvorlagen nicht. Da war es schon ein bisschen anders, hat er auch noch diese Hochbahn gehabt und so, was noch ein bisschen
nach New York aussah.
Na, Fantasy-mäßig angehaucht war.
Mhm.
Und jetzt eben genau darauf hinaus, in The Dark Knight, das Gotham City ist einfach eine Stadt, ein Moloch, aber eben halt nicht übertrieben. Ich glaube, so ein bisschen Compositing haben sie schon gemacht, sodass sie halt so ein paar Stadtteile und so dann noch zurecht gedreht haben. Aber da haben sich Leute beschwert, hat jetzt einfach in New York gedreht.
Oh, hat er ja nicht.
Na, eben, hat er ja gar nicht. Erstmal die New Yorker ausgerastet und haben sich erstmal aufgeregt und dann die Menschen aus Chicago haben sich aufgeregt und gesagt, New York. Aber es war ja natürlich auf der anderen Seite des großen Teiches, dass die Leute eben sich darüber beschwert haben, dass dieses Fantasy-Element weg ist und er stattdessen eben ohne diesen gotischen Schnickschnack nicht in New York, sondern in Chicago gedreht hat.
Das ist bei der Bourne Identity doch auch mit Moskau Born? Und Berlin oder Born.
Ja, ist auch geil. Ja,
ne? Da haben sie auch alles zusammengeschnitten.
Eine Zeit lang konnte ich das wirklich nicht mehr sehen, dieses orangefarbene Parkhaus unter
dem ICE.
In jedem Actionfilm dieses Parkhaus drin war.
Ja.
Also von Avengers bis Captain America war es, ne? Civil War und sowas. Und eben die Born. Die Bourne-Filme, die gut sind, aber da so.
Gut.
Man kann sich natürlich jetzt hier fragen, ob das aber auch ein Stück weit gewollt ist.
Na, total gewollt.
Warum? Absolut. Naja, weil es halt auch einfach eine Thematik ist. Und ich glaube, warum sich Menschen manchmal auch über sowas aufregen, wenn sie aus ihrer Fantasiewelt rausgerissen werden, dass ihnen auf einmal ein Spiegel vorgezeigt wird, weil dieser Film Thematiken über unser innerstes Sein aufgreift, wo viele sagen, nee, so sind wir Menschen nicht. Das würden wir niemals tun. Und in dem Moment, wo Gotham auf einmal aussieht wie New York, Chicago oder halt einfach sehr real, wird all diese Thematik viel, viel realer. Und dann findet auch ein Joker auf einmal.
Und was? Jetzt nicht los mehr. Hier? Was ist denn hier
Wer
los?
Ist denn
Na, also ich bin's nicht. Ich bin hier vorbereitet. Weil am Set hat das Handy
genau,
aus.
Genau, das kannst du.
Ist auch das Handy aus. Das Handy ist aus. Das ist was anderes, was angegangen ist. Mein Pillenalarm. Wo war wir stehen? Achso, der Ansatz, du hast völlig richtig gesagt, der Ansatz war eben genau, dass es eben realistisch sein sollte. Er wollte das Realistische in diese übertriebene Comicwelt reinziehen, dass man eben diese übertriebenen Charaktere hat, aber eben, dass das Setting was Realistisches ist.
Genau, und dann eben die Abgründe des Menschen, der Menschheit und dieser Joker, der aber wirklich so krank im Schädel war, dass man auch nicht mehr mitgehen konnte, ne?
Ja.
Ja, wobei es aber halt auch Dialoge gibt, wo er natürlich aber Dinge sagt, die schon sehr klar sind. Also, es sagt zwar ein kranker Geist, aber wo man sich auch in heutigen Zeiten immer wieder sagt, ja, aber letztendlich ist es genau das.
Stimmt,
und er hat
leider
eigentlich die Essenz begriffen in seiner Verwirrtheit.
Mhm. Ja. Um nicht von den Schaulustigen beim Dreh genervt zu werden, was haben sie getan, wie so viele andere Produktionen es auch machen? Ist wieder das Popquiz zwischendurch?
Ich weiß es nicht.
Also bei Star Wars Episode 6 haben sie gesagt, hier wird ein Horrorfilm gedreht, der heißt The Blue Harvest.
Ah, haben sich einen Titel ausgedacht.
Und die haben sich einen anderen Titel ausgedacht, und zwar Rory's First Kiss. So eine romantische Komödie.
Aber das hätte ja auch, wäre ja für die Gilmore Girls Fan ganz, ganz wild geworden.
Wegen Rory. Angeblich ist ja Nolan halt irgendwie, ich weiß nicht, was die Verbindung ist, wahrscheinlich, weiß nicht, ob seine Frau die toll findet oder er findet die Gilmore Girls toll. Jedenfalls war das so der Gag, so Rory's First Kiss. Und hat natürlich gar nicht funktioniert, also weil die haben zwar die Drehgenehmigung und so, und dann fangen die halt an und dann stehen so Schaulustige da. Was drehen sie hier? Rory's First Kiss, eine romantische Komödie. Moment mal, ist das nicht Christian Bale?
Ist das dieses Batmobil? Im
Batman-Kostüm? Und was machen sie da mit diesem 18-rädrigen Truck, den sie da einmal sich überschlagen lassen? Was ist denn das hier? Ja gut, das ist ein Batman-Film. Sorry. Also da war das schnell klar. Und wenn da auch die Killer-Clowns und Menschen da als Fledermäuse da rumrennen und eben Chris Nolan mit dem Megafon rumbrüllt, da war das schnell klar, ne, dass hier, wer ist hier, was für ein Rory, wollte uns verscheißern. Das ist so ein Batman-Film.
Ich bin auch hier, um Fragen zu stellen.
Bitte.
Ich liebe ja Michael Caine, war der da auch mit Batman Begins das erste Mal zu sehen?
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Ja, ne?
Ja. Der ist bis zum Schluss dabei geblieben. Bis zum Finale.
Bitteres Ende, ja.
Also der Truck, ne? Das sind so diese Nolan-Sachen. Wie er bei Tenet halt eben gesehen hat, okay, der Plan, das Budget für die Special Effects, wenn wir jetzt mit Special Effects ein Flugzeug, wäre viel, viel teurer, als wenn wir ein echtes Flugzeug einfach kaufen und das in die Luft jagen.
Ja.
Und so war das eben halt auch hier wieder, ne? Der Truck, der sich da überschlägt, das haben sie halt gemacht. Da haben sie diesen Truck sich überschlagen lassen. Toll finde ich, dass Christian Bale gesagt hat, Batman steht auf diesem Sears Tower in Chicago. Das ist halt so eine ikonische Aufnahme, ne? Und dann hat er den Plan gesehen für die Stuntman. Und er so, Moment mal, wie mein Stuntman macht es? Ich stelle mich dahin. Okay, ja, gut.
Die wobei er ja aber auf der anderen Seite selber das Batmobil nicht fahren durfte, genau, weil es zu gefährlich war, weil alle gesagt haben, der Herr muss ganz bleiben, den brauchen wir bis zum Ende ganz.
Das Stücken. Durfte er nicht fahren und das Batpod, also dieses Motorrad, konnte er nicht fahren. Das konnte er nur fahren, wenn es auf dem Rig war irgendwie gezogen
und
gezogen.
Und da hat er sich wahrscheinlich gedacht, na gut, dann bleibt mir halt quasi nur noch diese
Ich finde die Antwort von ihm auch so gut, als er dann auch gefragt wurde, warum willst du das denn unbedingt machen? Hat Christian Bale gesagt, na, weil ich sagen will, dass ich es gemacht habe.
Ja. Und dieses Motorrad konnte man gar nicht fahren. Ne?
Doch.
Aha, okay.
Das war zu fahren, aber eben nur für einen gewissen Stuntman. Einer konnte das, einer der Fahrer.
Naja, da gab es ja auch im Vorfeld die Situation, dass bei einem Probestunt tatsächlich auch einer der Stuntleute ums Leben gekommen ist. Oh. Kurz vor den Dreharbeiten, was natürlich die ganze Situation auch ein bisschen heikler gemacht hat, wo man dann gesagt hat, okay, wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen da noch mal ein bisschen weiter nach oben schrauben.
Solange der Hauptdarsteller nicht die Kamerafrau erschießt, ist alles okay.
Ach, der Alec. Die Explosion des Krankenhauses ist auch echt, ne? Das haben sie halt auch wirklich gemacht. Und das Schöne ist ja, das wirst du auch wissen, Jule, dass eben dieser Zünder, dass Heath Ledger eben diesen Zünder hatte, ne? Ja. Und er halt damit verkabelt war und darauf drückt. Ja. Und er geht da so raus und es sieht auch so geil aus. Und er klickt, dreht sich um, es passiert nicht. Guckt so und dann eben das. Dann explodiert dieses Krankenhaus und er zuckt zusammen. Ja. Ist halt auch echt einfach.
Aber das ist halt irgendwie das Schöne, dass er halt trotzdem aber aus der Rolle nicht rausfällt. Also, dass er dann halt trotzdem in seinem Watschelschritt, nenne ich es jetzt mal, dann...
Ja, genau. So lang dackelt in seinem Kostüm.
Ach so, naja, jetzt ist er explodiert. So.
Glück. Und ja. Oh, bum, bum.
Ja, es lohnt sich immer weiter zu spielen.
Apropos, ne, Krankenhausszene, ne, das ist so toll. Er zieht sich ja um und hat diese wahnsinnig intensive und tolle Szene mit Aaron Eckhart. Der sich da zu Two-Face verwandelt. Und er hat sich ja als Krankenschwester angezogen, der Heath Ledger, also der Joker. Namensschild. Was steht auf dem Namensschild? Welcher Name steht auf dem Namensschild? Ah, das ist schön. Das macht Spaß mit euch. Nee, eben nicht.
Ah, eben nicht, nee. Ich hab's doch gestern.
Er hat sich als Krankenschwester angezogen, also muss es schon mal ein weiblicher Name sein. Klar kann es auch eine Doktorin sein, ist ja klar, so meinte ich nicht, aber da steht nicht Doktor so und so, sondern da steht nur ein Name.
Ist das die, seine Süße? Die
Emma?
Nein. Weil es jetzt auch zwei Filme gibt.
Ding, 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 ding. Da steht Mathilda.
Mathilda.
Das ist der Name seiner Tochter. Die war 3 Jahre vorher gerade geboren sozusagen und die fanden es schön als kleinen Gag, hat er den Namen Mathilda da auf seinen Namensschild geschrieben.
Mathilda,
meine Tochter heißt auch Mathilda. Also eine meiner Töchter, meine offiziellen, heißt auch Mathilda. Finde ich schön.
Gut. Ja, ist ja auch ein schöner Name. Mathilda war eigentlich auch ein schöner Film.
Ja, Hype war sowieso groß genug. Für The Dark Knight. Finde gut, sie haben diese Fake-Webseite gemacht für Harvey Dent und sowas, die dann halt von den Clowns gecrashed wurde und da ein bisschen Cybermobbing mit dem Harvey Dent gemacht wurde und eben auch dieses whysoserious.com, wo man halt diese kleinen Spiele machen konnte und dadurch hat dann auch die ersten Fotos von Heath Ledger als Joker da veröffentlicht
wurde. Die waren ja so begehrt. Ne? Konnte
ja, kann sich an das erste Foto erinnern, das war dieses Glas hindurch.
Mit,
ne? Dieses
Wasser, Milchglas. Dieser Wassereffekt.
Ja.
Oder Milchglas oder beschlagen. Ich dachte immer, das ist eher so beschlagen.
Ja, kann sein. Das waren so die ersten Dinge, kann ich doch ganz genau erinnern. Oh Mann, das sieht gut aus.
Aber es ist auch, also ich würde es mir als Plakat nach wie vor auch in die Wohnung hängen. Also ich finde, es ist auch einfach ein sehr grandioses Artwork.
Auf jeden Fall.
Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass so viele Leute Angst vor Clowns haben?
Ja, gut, aber das hat das halt Stephen King ein bisschen angerichtet, ne? Ja.
Das gab es schon vor Stephen King. Ich lasse nichts auf Stephen King kommen, aber der hat's wahrscheinlich ein bisschen übertrieben damit.
Aber deswegen habe ich zum Beispiel zu Hause ein Joker-Plakat hängen, wo es ein bisschen abstrakter ist. Also bei mir gruselt sich trotzdem keiner. Gut. Hoffe ich.
Ja, aber es ist natürlich auch der Film der großen Schauspieler, ne? Also wenn da alles mitspielt, ist schon Wahnsinn. Und wir haben ja so gar nicht durch. Also Christian Bale haben wir zwar erwähnt, aber nicht gelobt. Ist, ne?
Ja, ich habe am Anfang gesagt, Michael Keaton fand ich am besten, aber Christian Bale ist sensationell, ist ein sensationeller Batman.
Finde ich auch. Sagt überhaupt ist mein gar nichts Lieblings-Batman. Dagegen.
Hat gar auf jeden Fall dagegen. Auch die Latte sehr hochgesetzt, weil ich finde zum Beispiel, dass ein Robert Pattinson da nicht wirklich anknüpfen
kann. Den finde ich auch.
Der hat schon wieder ganz anders gemacht, das ist auch ein ganz anderer Film. Ich weiß noch, wie die Leute, die sind wahnsinnig geworden bei The Batman, weil das ja so ein lahmes Ding ist. Aber ich fand ihn sehr, sehr gut. Und ich fand auch Robert Pattinson auch sehr, sehr gut. Aber eben, das ist wirklich eine ganz andere Geschichte gewesen. Ne? Und diese Brutalität eben von Christian Bale da in dieser Rolle, das war schon wahnsinnig gut. Ich fand auch Ben Affleck gar nicht so schlecht. Die Filme waren furchtbar.
Den gab's ja auch noch, den hatte ich
gerade. Die Filme waren leider
ein bisschen verdrängt dadurch.
Ja. Aber er hat es, das war ja auch wieder ein ganz anderer Ansatz. George Clooney war völlig fehlbesetzt, weil ich, um Gottes Willen nicht schlecht, aber der war völlig fehlbesetzt, weil da war halt George Clooney. Ja. Und er ist ein guter Schauspieler.
Aber er ist kein Batman.
Aber er ist kein Batman und kein Bruce Wayne.
Für mich im direkten Vergleich, wenn man sich wirklich nur die Personen und Schauspieler anguckt und ihre Leistung, ist für mich Christian Bale sogar mit Abstand der Beste.
Okay. Wisst ihr, wen ich noch richtig gut fand? Na, wer fehlt noch?
Morgan Freeman?
Nee, Val Kilmer meine ich. Ja. Val Kilmer ist Batman. Ja.
Ah,
der Film schrecklich. Jim Carrey super als Riddler. Tommy Lee Jones. Leider mega fehlbesetzt und die haben sich auch gehasst. Jim Carrey und Tommy Lee Jones, die konnten sie überhaupt nicht leiden. Der Film war ja auch, naja. Aber Val Kilmer war ein richtig guter Batman, fand ich. Aber eben halt auch nur ein richtig guter. Besser auf jeden Fall Christian Bale und eben.
Weil ich aber auch sagen muss, also gerade wenn man sich die Trilogie betrachtet, finde ich zum Beispiel, dass Christian Bale sich innerhalb der Rolle aber auch sehr weiterentwickelt. Also von Film zu Film.
Finde ich was auch.
Punkt.
Und auf jeden Fall. Was er da durchmacht. Kann auch
dieses Dunkle. Ja. Es gab mal so einen Film, der Mechaniker.
The Machinist.
Mann, war das ein krasser Streifen.
Da hat er inhaltlich wie bildlich,
weil er sich da runtergehungert hat. Also ganz krasses Teil. Muss euch immer angucken.
Der stürzt sich schon rein. Ich wollte nochmal über das Marketing reden. Das war ja auch so ein Schachzug, den sie gemacht haben. Was nicht neu ist, das haben andere Filme auch schon mal gemacht, dass du sitzt im Kino und plötzlich kommen da 10 Minuten von The Abyss in den 80er Jahren. Denkst du, was ist das für ein Film? Dann siehst du erstmal 10 Minuten so ein Making-of und blablabla. Und die haben ja die Eröffnungssequenz von The Dark Knight vor welchem Film gepackt? Ding, ding, ding.
Also bei Wer wird Millionär wäre ich heute nicht weit gekommen. Nee,
I am
und
Legend.
Die Show hätte ich euch auch nicht geschnullt.
I Am Legend.
Genau. Wer steht mit die Show? I Am Legend mit Will Smith. Aha. War ein toller Film, fand ich echt gut. Aber der Erfolg dieses Films wird ein bisschen damit zu tun haben, dass eben die Leute wussten, vor I Am Legend
wird diese
Eröffnungssequenz gezeigt von The Dark Knight.
Ach komm.
Und haben sie davor gesagt. Und Leute sind ins Kino gegangen, haben sich das angeguckt und sind wieder raus. Aber das Kinoticket war ja gekauft. Okay. Also
sie haben auf jeden Fall was für die Kinokultur getan.
Oder sie waren drin und so, guck sie den Film mal an.
Guck mal. Also ja, Morgan Freeman als hier Mr. Fox.
Lucius
Fox und so. Und dann haben wir noch nicht über Cillian gesprochen. Cillian Murphy. Der Einzige, der halt da seine Rolle zweimal spielen durfte.
Ja, das stimmt.
Als Scarecrow. In Batman Begins ist er da, der Böse.
Und dann kommt er nochmal am Anfang.
Genau, da darf er nochmal mitspielen. Weil der Nolan den so lieb hat und den so gut findet. Hat er nochmal was mit dem gedreht eigentlich?
Ich glaube, ich denke mich dunkel zu erinnern, da war mal was. Ich glaube, da war er aber auch so ein bisschen auf der böseren Seite.
Auf der böseren Seite. Wie man es nimmt. Ne?
Gary Oldman durfte auch mal wieder mitspielen, oder nicht?
Gary Oldman durfte auch nochmal mitspielen, ja. Ja, aber Bösewicht. Es geht Bösewichte.
Ja.
Ja, Cillian Murphy. Ja, kriegt er einen Oscar, oder?
Ja.
Für Oppenheimer. Oder? Also, und ich nehme an, Robert Downey Jr. wird auch seinen Oscar kriegen für Oppenheimer.
Aber vielleicht können wir auch Barbie noch.
Ja, ich glaube, dass Barbie auch mit ins
noch
Rennen
nur Oscar über.
Ich glaube nicht, dass Ryan Gosling einen Oscar für die beste männliche Hauptrolle in Barbie kriegen wird.
Nee, das ist wahrscheinlich nicht Barbie mehr Ausstattung
wenig
oder sowas.
Wenig nominiert.
Aber die müssen Barbie prämieren, weil das so uramerikanisch ist. Da kommen sie nicht
dran. Ist auch super erfolgreich.
Ja.
Und ist ja auch gar nicht so schlecht.
Wenn du eine Milliarde einspielst, dann oder anderthalb, dann.
Wir schweifen ab.
Genau.
Nee, das ist schon wichtig auch.
Ja.
Aber tatsächlich habe ich auch gerade noch an einen ganz anderen Film gedacht.
Nicht zuletzt, weil Oppenheimer auch von Nolan ist.
Ah, und was hast du gedacht, Cillian Murphy? Moment mal, wo hänge ich? Sag mal.
Bei Inception, da ist er auch mit dabei.
Stimmt,
da spielt er
dabei.
Da spielt er den Sohn, ne? Natürlich. Genau. Ja, klar. Ja,
und da war ich gerade mehr bei dem.
Auch großartig.
Ja.
Okay. Ja.
Aber liegt auch, wahrscheinlich auch daran, weil ich Oppenheimer noch nicht fünfmal, sondern erst dreimal gesehen habe und den auch noch im Original und gemerkt habe, ja, die Thematik, die muss ich mir auf Deutsch noch machen.
Also ich habe genau so, auf Deutsch und auf Englisch gesehen und sowas. Es ist für mich in diesem Fall halt, Und damit will ich nicht angeben, sondern es ist für mich derselbe Film, weil halt ich verstehe auf Englisch genauso viel wie auf Deutsch. Thematisch halt. Aber also man, wie vorhin schon gesagt, man weiß ja, worum es geht.
Ja.
Aber so, ja, also.
Aber da fällt mir ein schöner Funfact ein zum Thema Synchronisation.
Ja, bitte.
Bei The Dark Knight. Ist zwar die italienische, aber. Und zwar der Synchronsprecher, der damals Jack Nicholson gemacht hat im Italienischen.
Ja.
Sein Sohn macht den Joker.
Nein,
ja.
Der
ja
durfte cool. Heath Ledger. Das ist ja
das
geil.
Ist ja abgefahren.
Also der italienische Schauspieler, der Jack Nicholson synchronisiert hat,
dessen Sohn hat
Heath Ledger.
Ja. Genau.
Cool. Das ist cool. Das finde ich cool.
Das ist ein guter Fun.
Dann von Italien in die Türkei. Das ist eine schöne Geschichte. Wir kommen zu einem Mann namens Hüseyin Kalkan. Türkischer Bürgermeister.
Es gibt nur einen Batman.
Genau, du kennst es, Jule kennt es, Herr Meier kennt es noch nicht. Nee, also, nee. Der Hüseyin Kalkan, der hat den Film verklagt, also nachdem der rauskam und so und erfolgreich war und so. Und der hat gesagt, The Dark Knight hat ein schlechtes Licht auf seine Stadt geworfen. Warum?
Wieso seine Stadt?
Naja, weil Hüseyin Kalkan der Bürgermeister von Batman war.
Und Batman?
Batman. Und Batman wird halt genauso geschrieben.
Wird genauso geschrieben. Und er hat gesagt, wie du schon gesagt hast, es gibt nur einen Batman, einen Batman. Und die haben das gemacht, ohne ihn zu fragen.
Das ist aber eine berechtigte Klage.
Ja, gar nicht. Weil, also, den Namen gibt es ja nur schon eine Weile. Und ich war nicht nur einmal, habe ich bei der Bahnstation in Melbourne gesessen von dem Ortsteil Batman. Also gibt's noch mal. Gibt's ein, zwei Mal. Also die Klage ist auch nicht so weit gekommen. Also tut mir leid für Herrn Kalkan.
Aber war vielleicht in der Türkei auch noch mal so ein bisschen Guerilla-Marketing? Also wer weiß, was dahinter
ist. Ja, das wird wohl eingeschlagen haben, ein bisschen.
Wahrscheinlich. So, und damit kommen wir schon zum Budget. Wer weiß es? Du weißt es? Weißt du es?
Ja. Und da mit Zahlen habe ich es nicht so, deswegen bin ich zum Film gegangen.
Also du meinst, was er gekostet hat? Was der Film gekostet hat?
Was hat er gekostet?
Warte, Kosch.
Rate doch einfach mal.
Ah ja, jetzt muss ich.
2008.
Ich habe es gestern noch gelesen.
Ich habe es nicht gelesen. Und
ich habe es trotzdem vergessen.
Würde irgendwas ja schätzen cool. Jetzt.
Sag mal, schätz mal irgendwas.
Also ich, 2008, ich würde sagen, 80 Millionen waren die Kosten.
Ja, ich würde tatsächlich schon auf die 100 Millionen gehen.
Mhm, okay.
Allein schon wegen der kaputten Heimingskamera.
Ja, genau.
185 Millionen.
Hat Alter.
185 Millionen hat er gekostet. Umgerechnet wären das jetzt inflationsbereinigt 263,57 Millionen Dollar.
Das ist viel.
Das ist wirklich viel.
Aber hat er auch leicht, also was heißt leicht, hat er halt bekommen, also weil, ne, so ne, Final Cut und sowas, ne, also das ist schon, also beziehungsweise, er hat sich einen Namen gemacht. Sie haben ihm das Geld wahrscheinlich nicht gerne gegeben, aber sie haben es ihm einfach gegeben, haben gesagt, naja, du wirst schon wissen, was du tust.
Und das wird er eingespielt haben.
Genau. Ja, und das hat er aber, glaube ich, ja allein am ersten Tag eingespielt oder zum, also...
Die Kosten?
Ja. Also
am
das,
ersten Tag?
Ich glaube, die hatten sogar knapp, jetzt müsste ich lügen, auch so um die 80, nur mit diesen Mitternachtsvorstellungen haben die schon ein paar Millionen im zweistelligen Bereich gemacht, sodass das Einspielergebnis am ersten Tag auf jeden Fall die Kosten gedeckt hatte.
Krass.
Und er, glaube ich, auch, er war ja auch lange Zeit der erfolgreichste für die IMAX-Kinos.
Ja.
Und...
Hatte noch den Rekord, dass er die meisten Screens hatte, halt irgendwie 4.300 Bildschirme, also Leinwände in Amerika allein und sowas, so, am Starttag und so, was er gemacht hat. Aber der hat, genau, ganz schnell, also am ersten Startwochenende, so am ersten Tag die Kosten und eben diverse Rekorde gebrochen. Und insgesamt hat er eben halt, er hat irgendwie 998 Millionen oder sowas eingespielt.
Ich hätte auch gesagt eine Milliarde.
So kurz unter der Milliarde. Ja. Dann haben sie ihn ja nochmal in die IMAX-Kinos nochmal so gebracht, so ey, und jetzt nochmal gucken und so, und hier guckt doch mal noch Leute. Ja. Und so. Und dann sind sie auf 1,003 Milliarden gekommen, also hat über eine Milliarde eingespielt. Und war damals einer dieser wenigen Filme, die sind, heute ist er auf Platz 47, glaube ich, der Film, genau, die über eine Milliarde.
Genau.
Ah, die Zahl hast du nie gemerkt.
Die habe ich mir tatsächlich gemerkt, weil ich das so dann wiederum so krass finde, was in 16 Jahren alles passieren kann, dass man von dieser ersten Position auf die. Bei IMDb ist ja zum Beispiel so, dass er durch die Bewertung. Relativ schnell auf Platz 1, weil ich glaube, innerhalb von 4 Tagen war es der bestbewertetste Film auf IMDb. Da ist er ja jetzt, glaube ich, auf Platz 4. Das heißt, da war der Sturz nicht ganz so krass wie in der Liste auf 47. Deswegen habe ich mir das wahrscheinlich merken können, wegen 4.
Und wie viele Filme gibt es, die eine Milliarde eingespielt haben?
47 und er ist auf Platz 47.
Okay.
Das ist abartig, das ist übel, ne?
Wahnsinn. Aber ja.
Weil ist da nicht unter anderem Shrek? Der tolle kühle Held zum Beispiel.
Ja, sowas ist da auch.
Mit 900.
Inflationsbereinigt 1,42 Milliarden. Also der hat sein Geld wieder reingekriegt und dann halt eben
Dann spielt er auch in der Liga der ganz großen.
Ja, hat er sowieso also schon so, aber Titanic da war dann so. Richtig so, ne? Also das war halt, also ab da durfte er sowieso machen, was er will.
Ja.
Dieser Nolan.
Wobei er da ja mal dann auch sagen muss, er hat aber auch lange, lange überlegt, ob er den dritten Teil dann macht, gerade weil ja Heath Ledger verstorben ist. Das hat ja so ein bisschen bei ihm auch die Kerbe reingehauen, dass er ja lange Zeit dann auch eigentlich gar nicht weitermachen wollte.
Zu Recht.
Genau.
Und erstmal gesagt, nö, lasst mich mal in Ruhe, jetzt erstmal hier.
Auch das Drehbuch halt eben geändert, ne?
Ja.
Welcher ist der dritte, Entschuldigung?
The Dark Knight Rises.
Ach, genau, ja.
Mit Tom Hardy. Hardy. Mhm. Als Bane.
Ja, großartig.
Der arme Tom Hardy, der immer eine Maske tragen muss in seinen Filmen.
Ja.
The Dark Knight Rises, Spoiler-Alarm, wird in dieser Top 100 nicht vorkommen. Sonst wäre er schon vorgekommen. Ja, den
kann man sich gut angucken, aber der kommt nicht dran an die ersten beiden.
Ich glaube tatsächlich, das ist das Gemeine, weil The Dark Knight eben so gut war und eigentlich perfekt, würde ich sagen. Aber dann kommt halt The Dark Knight Rises, der auch super ist, aber auch so überladen und viele Logen.
Genau.
Aber es ist halt immer noch eine Comic-Verfilmung. Ich glaube, wenn The Dark Knight nicht existieren würde, würde man ganz anders über The Dark Knight Rises reden. Glaube ich.
Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich finde, dass The Dark Knight Rises schon auch einen schönen Abschluss dieser Trilogie schafft. Also ich finde, ich gucke mir ganz gerne, wenn ich mir die Filme angucke, sie eigentlich immer im Komplettpaket an. Also keinen Film losgelöst. Wenn ich mir einen losgelöst angucke, dann ist es tatsächlich The Dark Knight.
Ja, okay.
Aber ich muss dazu sagen, dass es halt bei The Dark Knight Rises, glaube ich, auch als Fans einfach so einige mehr Wermutstropfen gibt, wo man so denkt, ja, okay, das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein müssen, weshalb der so ein bisschen hinten runterfällt.
Genau.
Aber Batman Begins ist auch super. Ja, auf
jeden Batman Begins war schon sehr, 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 sehr gut. Aber Dark Knight eben nochmal einen raufgesetzt. Also, hält einen Rekord, hat den Rekord lange gehalten für den Comicfilm mit den meisten Oscar-Nominierungen, 8 Stück. 2 hat er gekriegt, also er war nominiert fürs, ne, Szenenbild und Kamera, Schnitt, Make-up, bester Ton.
Bestimmt alle möglichen, so 10 hat er bestimmt, ne?
Naja, 8 Nominierungen.
Achso, Entschuldigung, das ist gerade gesagt.
Wir haben es halt nicht so mit Zahlen, ne?
Hat dann kurioserweise eben für den besten Tonschnitt den Oscar bekommen und, wie wir es schon ein paar Mal gesagt haben, Heath Ledger hat den Oscar bekommen und eben Christopher Nolan diese bewegende Rede gehalten, was aber so absurd sein muss, ne, dass er da gestanden hat. Und diesen Preis da entgegennimmt. Und den Golden Globe hat ja auch Heath Ledger bekommen.
Weil das ist zum Beispiel auch krass, ich kann mich bis heute daran erinnern, wo ich war, als die Meldung aufkam, dass Heath Ledger gestorben ist. Damals habe ich am DNT gearbeitet und saß mit meiner Kollegin im Büro und dann sind wir erstmal kurz durchs Fenster aufs Dach geklettert und haben erstmal eine Zigarette geraucht.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Krass.
Ja.
Okay.
Aber ich weiß auch, mich hat es sehr mitgenommen, weil er so in unserem Alter irgendwie war, so früh gestorben ist und das hat dann schon ein bisschen mitgenommen.
Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Ich sag's jetzt mal salopp, ein geiler Typ.
Ja.
Und die Briten haben ihn auch ausgezeichnet als bester Nebendarsteller, Screen Actors Gilde auch. Und er war, das ist auch so ein trauriger Rekord, oder wie soll man sagen, dass eben der zweite Schauspieler erst war, der eben posthum diese großen Auszeichnungen bekommen hat, eben vor allem den Academy Award Peter Finch, damals für Network, der auch nach seinem Tod diesen Preis gekriegt hat und dann, wie heißt es so schön, ne? Das sollte eine kurze Liste bleiben.
Ja.
Finde ich. Und andere Leute
unbedingt
auch.
Gut, in der Musik haben wir das öfter gehabt als im Film, aber
das stimmt.
Club of 27.
Christopher Nolan's The Dark Knight, Meilenstein aus dem Jahre 2008, Platz 34 bei uns, bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Julio, bist du bereit?
Nein, ich bin nicht bereit.
So kurz
lass mich in Ruhe.
Es ist ja jetzt nicht so, Popquiz. Was ist die Wurzel aus 49?
7!
Also, dann darfst du jetzt mal plädoyieren und deine Patenschaft hier verfestigen. Warum ist es für dich einer der besten Filme aller Zeiten?
Zum einen dank Heath Ledger und seiner großartigen Leistung, das, was wir ja schon jetzt sehr viel besprochen haben hier. Aber auch, weil ich, wie gesagt, diese komplette Reihe als eine unglaublich großartige DC-Reihe für meine Generation finde. Das muss man ja dazu sagen. Es gab ja, wie gesagt, im Vorfeld viele Verfilmungen. Und aus dieser Reihe sticht er einfach sehr hervor. Und es ist für mich ein Film, der halt auch inhaltlich, also gerade als ich ihn mir auch gestern wieder angeguckt habe, inhaltlich Themen aufmacht, die, glaube ich, wenn man den einmal guckt, zweimal macht und es nur als Actionfilm sieht, nicht wahrnimmt. Aber wenn man dann mal in die Dialoge reingeht und das, was ich ja vorhin schon meinte, was der Joker eigentlich den Menschen für einen Spiegel vorhalten will, dass da Dinge angesprochen werden, die eigentlich jetzt gerade um uns herum auch stattfinden. Wie gehen wir mit bestimmten Dingen um, dort angesprochen werden. Das finde ich halt großartig umgesetzt, dass da halt trotzdem die ganze Zeit sowas mitschwingt, was zumindest mich als Zuschauerin irgendwie immer ein Stück weit betroffen macht oder auch diesen Punkt hat, so da selber noch mal kurz in sich zu gehen. Und sowas mag ich an Filmen. Und deswegen ist das für mich ein großartiger, sehenswerter Film auf vielen Ebenen.
Du hast schon vom Tod von Heath Ledger gesprochen, dass du da erstmal eine rauchen gegangen bist, was ich zu 100% nachvollziehen kann. Gibt es ansonsten eine bestimmte persönliche Erinnerung, die du noch an den Film hast, so jetzt Kinobesuch oder du hast vorhin kurz gesagt, wo du ihn gesehen hast das erste Mal, aber gibt es noch so eine andere persönliche Erinnerung?
Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich hatte während meines Studiums, dadurch, dass ich ja Film studiert habe, lange Zeit das Problem, dass ich Filme nicht mehr so richtig genießen konnte, weil man den immer so ein bisschen unter diesem sehr theoretischen Aspekt beleuchtet hat. Und er war tatsächlich dann seit langem wieder der erste Film, den ich wieder geguckt habe, so als Entertainment.
Ja.
Ohne nur drauf zu achten, wie es Licht, pipapo.
Das sagt der Stefan auch immer, ne? Wenn du in den Film reingehst und vergisst, wer der Schauspieler ist und so, dann bist du halt drin und das kann der Film wirklich.
Ja.
Genau. Das können wenige Schauspieler oder Gott sei Dank können es viele Filme, dass man Suspension of Disbelief und sowas, ne? Dass man halt sitzt und dann ist das jetzt so, was da passiert. Das ist da jetzt so. Und dann ist es die ersten zwei Minuten, ist das noch der Tom Hanks, der hat doch schon einen Oscar gekriegt. Mit und, oh, guck mal, hier ist er jetzt so ein Typ, der kommt aus dem Land, gibt's nicht mehr, aha, lustig. Und dann verschwindet der.
Ja.
Oder eben Heath Ledger verschwindet und ist dann der Joker. Das letzte Mal gesehen, hast du schon gesagt, war gestern. Sehr gut, bravo, finde ich gut. Ja, toll, super vorbereitet.
Ja, ich habe die Nachricht gelesen, direkt Schweißausbrüche bekommen.
Ah, ich muss nochmal gucken. Wie oft hast du den gesehen insgesamt?
Kann ich nicht mehr zählen, aber auf jeden Fall über 10 Mal. Weit über 10 Mal. Also ich würde eher sagen an die 20, aber an Titanic kommt da halt nicht ran. Das muss ich ganz ehrlich gestehen.
Bei mir ist weniger, ich würde sagen 3 Mal.
Ja, echt?
Ja.
Raus!
Ja.
Was ist deine Lieblingsszene, Lieblingssequenz?
Ja, da habe ich heute im Zug lange drüber nachgedacht.
Ja, und bitte, jetzt ist es soweit.
Und es fällt mir schwer, ganz knapp vorne liegt, glaube ich, die Szene, wenn der Joker das erste Mal quasi in Gefangenschaft ist. Oder er ist ja einmal gefangen worden und dieses Gespräch hat, kurz bevor Batman reinkommt, weil das mit dem noch nicht Commissioner und ihm, da muss ich tatsächlich sagen, die Lichtsetzung einfach unglaublich viel macht.
Ja,
deswegen finde ich das eine großartige Szene und wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es die.
Ja, du musstest, du solltest und.
Und hier ist sie.
Hast es getan. Das ist auch eine sehr, sehr gute Szene. Die Frage finde ich immer schön, weil wir machen ja so eine Lobhudelei die ganze Zeit. Ne? Was ist denn so ein Makel? Gibt es eine Sache, einen Aspekt, irgendwas, was mit dem Film zu tun hat, das dir nicht gefällt? Ist vielleicht eine Szene, ist es eine Besetzung? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ist es...
Zu kurz. Was,
gibt's was dir nicht gefällt?
Es ist viel zu kurz.
Ja, es gibt etwas, und das ist aber, wie gesagt, wie du schon sagst, Ningeln auf sehr hohem Niveau.
Ja.
Ich habe gestern so drüber nachgedacht, ich habe den Film nun schon mehrfach gesehen. Und ich kenne die verschiedensten Handlungsstränge und ich finde, es sind halt sehr, also natürlich Handlungsstränge, die aufeinander aufbauen, aber man hat so gefühlt, es kommt ein Showdown nach dem anderen, wie man so weitergeht. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob das für jemanden, der den das erste Mal sieht, weil da kann ich mich nicht dran erinnern, wie ich das damals wahrgenommen habe, auch kurz überfordernd sein könnte. So, dieses, weil ich dann kurz tatsächlich den Moment hatte, nee, das muss auch in The Dark Knight sein. Das kann nicht erst in The Dark Knight Rises sein. Das muss in dem Film auch noch passieren.
Aber ich finde, das hat immer mehr zugenommen bei den Filmen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, die so völlig überfordernd sind, so wie Creator. Also großartiger Film, aber überfordernd für mich.
Also für mich ist es ja auch gar nicht überfordernd. Ich habe mir halt die Frage tatsächlich gestern gestellt, weil ich wusste, dass die Frage kommen wird. Und etwas anderes ist, glaube ich, dass ich zum Beispiel finde, dass Christian Bale in The Dark Knight Rises noch nicht da ist, wo er zum Beispiel in The Dark Knight noch nicht da ist, wo er in Dark Knight Rises ist mit seiner Rolle. Aber das ist ja auch eine sehr, sehr eine persönliche Ansicht. Aber ansonsten finde ich, die Besetzung ist toll. Mir sind jetzt tatsächlich, und da bin ich eigentlich sehr, sehr gut drin, Anschlussfehler und sehr schwierige Schnittfehler zu sehen.
Ja.
Nicht aufgefallen, oder was?
Ja.
da guckt sich das meiste dann doch ein bisschen weg.
Ja, das ist, weil ja. Ich meine Ausrede, als wenn ich dann der Anwalt bin dieser Leute, ist dann immer so, das ist so ein Riesending und du, ja. Irgendwann musst du dich darauf konzentrieren, dass du deine Geschichte erzählst.
Dann irgendwann
ob
musst
da
du
jetzt
auch.
der Becher genau. Woanders gestanden hat oder er auf der falschen.
Ja, aber es gibt ja manchmal auch wirklich was, wo man sagt, hör zu, ne? Leute, das hätte wirklich nicht sein dürfen und müssen und das, also sowas gibt's halt nicht. Das
ja, genau. Okay. Okay. Als letztes frage ich immer nach der Standout-Performance, aber wer ist denn dein Lieblingscharakter? Und du darfst nicht Heath Ledger sagen. Und nicht Batman, so. Nein. Nein,
nein, tatsächlich geh ich dann sehr an den Rand und ich finde großartig Alfred und Lucius Fox. Die beiden sind für mich einfach die perfekte Besetzung, Nebenbesetzung und die machen dieses Bild so rund und die hätten nicht anders besetzt sein dürfen.
Ich finde auch, ich liebe Michael Caine.
Ja.
Sir Michael Caine.
Sir Michael Caine, Morgan Freeman. Also es ist einfach großartig, die bekommen meinen kleinen persönlichen Oscar.
Toll, finde ich sehr gut. Das hat mich so gestört bei The Dark Knight Rises, weil ich hätte mit dem Gesicht von Michael Caine da aufgehört. Also richtig, und zwar nur mit seinem Gesicht. Ja. Aber dem, sag jetzt mal, dem doofen Publikum. In anderen Teilen der Welt muss er noch gezeigt werden, wen er denn da sieht. Das hat mich immer gestört.
Das verstehe ich. Das wäre zum Beispiel für mich eine Antwort bei dem Teil gewesen, was für mich einer der größten...
Weil sein Gesicht einfach, er bereitet es ja vor mit seinem Monolog, da, den er da hält. Ich wünsche mir, dass ich dich
Und man kann
sehe.
Ja auch dem Publikum, 1, 2, 3, dem Publikum gerne etwas emotionale Intelligenz zusprechen und vielleicht auch ein bisschen Freiraum für Fantasie lassen. Und,
genau. Genau.
Und The Dark Knight hat es vor die Titanic geschafft.
Ja, siehste, warte mal, wie viele Plätze noch? Achso, ja, ein Platz.
Ein Platz.
Was rede ich denn? Hab's dafür noch gesagt. Ja, toll, nee, finde ich, hast du sehr gut gemacht, finde ich. Also, ja du darfst weiterhin, nee, ich meine, du darfst weiterhin die Patin sein. Nee,
Juliane hat ja auch den Blick auf Filme vom Inneren her, das ist natürlich super, ne?
Ja. Genau. Vielen Dank.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke, dass ich kommen durfte.
Vielen Dank, Herr Meier. Danke für die Aufmerksamkeit und die Zwischenfragen. Finde ich gut.
Ja.
Danke für das Pop-Up-Quiz, wo wir jämmerlich gescheitert sind.
Herr Meier hat ja auch so seine Fans. Finde ich mal gut. Wir kriegen so Mails, wo drin steht, der stotternde Kuhlmann geht gar nicht, aber der Meier, der ist super. Aber noch bin ich da. Ja, noch bin ich da. Wirklich, Dankeschön, Jule Griffer.
Ganz toll. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht.
Schön, dass es endlich geklappt hat, dass du extra angereist bist. Und Dankeschön. Und wer weiß, ne, du hast ja, wie gesagt, einige Filme eingereicht. Und ich meine, dass wir das vielleicht nochmal hinkriegen sollten, dass du vielleicht noch für den einen oder den anderen eine Patenschaft übernimmst.
Ich meine auch. Weil mir hat es auch Spaß gemacht. Ich würde sehr gerne wiederkommen.
Gut,
haben wir das auch. Eingetütet. Showbiz Promise. Wir würden uns freuen. Also der Langstreckenlauf geht weiter und wir sind am Ende. Und beim nächsten Mal geht es um einen Film. Und ihr müsst jetzt ruhig sein, weil ihr wisst es sowieso sofort. Es geht um
Ich weiß es.
Ja, genau, der ist es. Es geht um einen Film, der viel mit Drogen zu tun haben soll. Viel mit einem berühmten Musikalbum der 70er Jahre. Aber der Film ist sehr viel älter. Mit toten Mitarbeitern, mit gelben Ziegelsteinen, da habt ihr es, fliegenden Affen und roten Schuhen.
Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.